Meine sehr geehrten Damen und Herren, verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie am heutigen Nachmittag zum Einstieg in diese Sitzungswoche sehr herzlich zur 18. Sitzung unseres Innenausschusses begrüßen. Wir treffen uns heute im Rahmen einer öffentlichen Anhörung zur Anhörung von Sachverständigen. Und das Thema unserer Anhörung heute ist der Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Umsetzung der EU-Richtlinie 2022-2557 und zur Stärkung der resilienzkritischen Anlagen auf den Bundestagsdrucksachen 21-2510 und 21-2725. Ich möchte ganz zu Beginn Ihnen, sehr geehrte Sachverständige, danken, dass Sie unserer Einladung heute gefolgt sind und dass Sie uns mit Ihrer Expertise gleich zur Verfügung stehen und auch im Nachgang dann Fragen der Kolleginnen und Kollegen des Innenausschusses und der weiteren mitberatenden Ausschüsse beantworten werden. Ich begrüße zunächst die von den Fraktionen benannten und hier anwesenden Sachverständigen. Das ist in alphabetischer Reihenfolge Herr Manuel Artuk, Herr Matthias Böswetter, Frau Silvia Borscherding, Herr Prof. Dr. Clemens Gause, Herr Dr. Jürgen Harrer, Herr Prof. Dr. Dennis Kenji-Kipka, Frau Kerstin Petretto. Von den Kommunalen Spitzenverbänden darf ich begrüßen Alexander Averhoff vom Deutschen Städte- und Gemeindebund und Herrn Christian Stuffrein vom Deutschen Landkreistag. Und Sie vertreten auch den Deutschen Städtetag heute hier. Das ist natürlich eine ganz besonders bedeutungsvolle Aufgabe, beide Spitzenverbände hier vertreten zu dürfen. Ich freue mich darüber hinaus für die Bundesregierung, die parlamentarische Staatssekretärin Daniela Ludwig hier begrüßen zu dürfen. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Ich darf darauf hinweisen, dass diese Sitzung live im Bundestagsfernsehen übertragen wird und auch auf unserer Homepage und ab morgen dann auch in der Mediathek des Deutschen Bundestages für die Öffentlichkeit zum Abruf bereitstehen wird. Wir hatten wie üblich um schriftliche Stellungnahmen gebeten. Für all jene, die das gemacht haben und da eine Stellungnahme abgegeben haben, darf ich mich bedanken. Ich weise darüber hinaus darauf hin, dass über diese Sitzung auch ein Wortprotokoll erstellt wird und Ihnen dann auch zur Korrektur übersandt werden wird. Für die Anhörung heute haben wir ein Zeitfenster von 14 bis maximal 16 Uhr vereinbart. Zu Beginn werde ich jedem Sachverständigen, jeder Sachverständigen die Gelegenheit geben, vielleicht ergänzend oder vertiefend zu der eingegangenen schriftlichen Stellungnahme ein Eingangsstatement abzugeben, das möglichst nicht länger als 3 Minuten dauern wird. Ich darf Sie bitten, das auch einigermaßen so einzuhalten. Und danach werden wir dann in die Fraktionsrunden einsteigen. Wie sich die genau darstellen werden, werde ich nachher noch mal sagen. Ich würde dann zunächst einmal, wenn es da keinen Widerspruch gibt, so einsteigen und mit den Sachverständigen beginnen. Und wir machen auch das in alphabetischer Reihenfolge. Und ich würde zunächst Herrn Artuk um sein Eingangsstatement bitten. Bitte schön.
So, nochmal. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Liebe Zuhörende, die AG Kritis ist ein unabhängiger Zusammenschluss von ExpertInnen aus dem Kritis-Umfeld. Unser einziges Ziel ist die Erhöhung der Versorgungssicherheit in der Bevölkerung. Die EU hat sich vor vielen Jahren durch die EU-CR-Directive sinnvolle Gedanken gemacht, wie wir kritische Infrastrukturen schützen vor Unfällen oder Naturereignissen, vor gesundheitlichen Notlagen wie Pandemien, vor hybriden Bedrohungen und anderen feindlichen Bedrohungen wie terroristischen Straftaten, vor krimineller Unterwanderung und vor Sabotage zu schützen. Berücksichtigt werden sollen auch sektorübergreifende und grenzüberschreitende Risiken. Das alles erleben wir derzeit. Der Schritt war also richtig. In Deutschland wurde aber ständig verzögert und herumgeeiert. Vorherige Stellungnahmen von Verbänden und der AG Kritis selbst wurden im aktuellen Referentenentwurf vollständig ignoriert. Das erreicht eine neue Güte von Ignoranz. Entschuldigung. Besonders in diesen Zeiten der steigenden hybriden Gefährdungen und der Sicherheitsmeldungen, die wir hier täglich erleben. Realitätsferner und verantwortungsloser kann man sich durch diese Haltung nicht aufstellen. Verschiedene Einlassungen von BMI-Mitarbeitenden waren dahingehend eindeutig, dass das BMI zwischen den verschiedenen Entwürfen und Anhörungen explizit nicht beabsichtigte, irgendwas zu ändern. Vorhandene Wirkmechanismen nachgeordneter Behörden wurden sogar durch das BMI unterbunden, um Handlungsdruck zu vermindern. Selbst betroffene Verbände äußerten sich uns gegenüber verständnislos, trauen sich das aber nicht im Lauten zu sagen. Dieses Verhalten des BMI können wir nur als vorsätzliche Arbeitsverweigerung betrachten. Wir sind zu der Überzeugung gekommen, dass das BMI vorsätzlich Menschenleben gefährdet und auch riskiert, um internen Abstimmungs- und Arbeitsaufwand zu reduzieren. Die enthaltenen Sektoren, die in dem Gesetz stehen oder in dem Entwurf, sind höchst lückenhaft. Der Sektor Staat und Verwaltung ist dekorativer Natur. Jeder Schweizer Käse hat weniger Löcher, als in diesem Entwurf die vorhandene Definition irgendwie aufzeigt. Die Bundesverwaltung wird minimal adressiert. Landes- und Kommunalverwaltungen sind von den Regelungen nicht betroffen. In § 22 Ausnahmebescheid wird selbst diese Mangeldefinition noch weiter relativiert. Darüber hinaus fehlen relevante Kritissektoren wie Medien und Kultur, Großforschungseinrichtungen und Chemie. Weiterhin sollen also Störfallbetriebe und kritische Industrie ungeschützt bleiben. Zentrale Regelungen sollen erst in zukünftigen Verordnungen in 2030 getroffen werden. Kritisbetreiber müssen dann die vorzunehmenden physischen Umbaumaßnahmen bewerten und budgetieren, 2031, dann europaweit ausschreiben, 2032, dann beauftragen, 2033, und dann umsetzen, 2033 bis 2040 ungefähr. Darüber hinaus ist der Schwellenwert erneut auf den nicht wissenschaftlich ermittelten Daumenwert Versorgung von 500.000 Personen gesetzt worden. Wer also von Kritis abhängig ist, die weniger Menschen versorgt, hat halt Pech gehabt und erhält im Störfall keine Versorgung, ist also auf sich selbst gestellt. Das Grundgesetz sieht eine Daseinsvorsorge vor und eine Gleichheit aller Menschen. Wir betonen daher nochmal, dass durch eine solche Vorgehensweise vorsätzlich Menschenleben riskiert werden, wenn keine Anpassung zu diesen erheblichen Mängeln erfolgt. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Artuk. Wir fahren fort mit Herrn Averhoff. Bitte schön.
Ja, sehr geehrter Herr Oster, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für die Gelegenheit, hier die Position des Deutschen Städte- und Gemeindebundes darzulegen. Wir haben eine Stellungnahme zugesandt und ich möchte einige Punkte aufgreifen und noch mal kurz Ihnen vorlegen und ans Herz legen. Zum einen ist aus unserer Sicht eine enge kommunale Einbindung notwendig. Dafür bietet das Kritis-Dachgesetz zwei Möglichkeiten. Das ist einmal die Erarbeitung der nationalen Kritis-Resilienzstrategie, die ja, wenn es wie beschrieben sein soll, schon Mitte Januar fertig sein soll. Vielleicht wird es etwas später. Vielleicht besteht da noch Möglichkeiten, die kommunale Ebene mit einzunehmen. Und ganz wichtig, das auf Seite 41 genannte ständige Beratungsgremium. Da sind aktuell Länder und Wirtschaft genannt. Die Kommunen sind eingeklammert. Da würden wir uns wünschen, die Klammern herauszunehmen und die kommunalen Spitzenverbände einzubinden, um eben eine langfristige Kommunikation zu ermöglichen und auch hinsichtlich der Evaluierung einfach da eine gute Kommunikation gewährleisten zu können. Zum Sektor Staat und Verwaltung ist schon was gesagt worden. Auch wir sehen das kritisch, dass die Kommunen komplett raus sind, dass es so in einer Pauschalität geschieht, die auch Einzelfälle erstmal nicht zulässt. Da haben wir eine andere Meinung. Staat und Verwaltung sind Grundpfeiler der Daseinsvorsorge. Und da wünschen wir uns eine klare Definition, um eben auch Funktionsfähigkeit kommunaler Verwaltung im Krisenfall gewährleisten zu können. Und da stellt sich auch die Frage, wenn ein Kritisbetreiber in einer Kommune ansässig ist, ob da nicht automatisch eine gewisse Betroffenheit hergestellt ist. Dazu sagt das Gesetz aber nichts. Dann dritter Punkt, die Umsetzungsfristen, die sind für uns zu kurz. Das haben wir auch schon im Sommer gegenüber dem Referentenentwurf angemerkt. Da wünschen wir uns eine Verlängerung auf die vom BSI meist genutzten 24 Monate. Und zum Punkt der Schwellenwerte und Kleinbetreiber möchte ich auch noch etwas sagen. Kleinere Betreiber sind ganz fraglos auch sicherheitsrelevant. Wir halten es aber für nicht ideal, jetzt ganz kurzfristig den Schwellenwert deutlich zu senken, sondern würden das zu einem späteren Zeitpunkt vornehmen. Das könnte auch im Rahmen der Evaluierung oder eines Zwischenberichtes geschehen. Aber nun sehr, sehr kurzfristig auf auch irgendwie gegriffene Werte abzusenken, das sehen wir kritisch. Würden uns aber freuen, wenn es dennoch auch für kleinere Betreiber Unterstützungsangebote des Bundes gibt, sodass sie mitgenommen werden, aber nicht direkt mit weiteren Auflagen versehen werden. Denn wir wissen Sie sicherlich, wir haben eine sehr angespannte kommunale Finanzlage. Das derzeitige hat minus 24 Milliarden, das letzte hat minus 24 Milliarden gebracht, das laufende um die 30 Milliarden Defizit. Schon jetzt helfen kommunale Unternehmen durch Gewinnabführung dabei, die kommunalen Haushalte zu stützen. Das würde mit dem Fragezeichen versehen werden, wenn wir nun die gleichen Unternehmen wieder belasten. Deshalb, ja, gerne Unterstützungsangebote, aber obligatorische Vorgaben zum jetzigen Zeitpunkt vielleicht nicht. Für die Finanzierbarkeit, die natürlich auch sehr wichtig ist, Hinweis auf das Grundgesetz, aber das macht ja auch schon der Gesetzesvorwurf. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Aberhoff. Es geht weiter mit Herrn Böswetter.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender Oster, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrte Staatssekretärin Ludwig, ja, meine Damen und Herren, vielen Dank, dass sich der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft heute hier im Rahmen dieses Ausschusses, dieser öffentlichen Anhörung zum Kritisdachgesetz äußern kann. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft und seine Länder- und Landesorganisationen vertreten über 2000 Mitgliedsunternehmen der Strom-, Gas-, Wärme- sowie Wasser- und Abwasserwirtschaft in Deutschland. Die Mitgliedsunternehmen des BDEWs sichern damit rund 90% des Strom- und über 95% des Netzbetriebs sowie etwa 80% der Trinkwasserversorgung in Deutschland. Resiliente kritische Infrastrukturen der Energie- und Wasserwirtschaft sind deshalb eben auch eine Grundvoraussetzung für das Funktionieren aller Lebensbereiche. Ohne eine verlässliche Versorgung mit Energie und Wasser funktionieren weder Industrie, weder Dienstleistungen noch die öffentliche Daseinsvorsorge. Das Kritisdachgesetz schafft erstmals einen sektorübergreifenden Rechtsrahmen für physische Sicherheit und resilienzkritische Anlagen und ergänzt das bestehende IT-Sicherheitsrecht. Hier ist es wichtig, noch mal festzustellen, für uns, für den BDEW, ist für den Energiesektor die Verzahnung mit dem IT-Sicherheitsrecht zielführend und gut gelöst. Der Entwurf, der uns vorliegt, baut auf bewährten Strukturen, insbesondere der IT-Sicherheitskataloge der Bundesnetzagentur, auf und setzt bei jenen Betreibern an, die im Rahmen von NIS 1 bereits Erfahrungen mit Risikomanagement, Beschaffung, personeller Sicherheit und vor allem den teilweise sehr aufwendigen Nachweispflichten im Rahmen auch von Zertifizierungsprozessen gesammelt haben. Und genau vor diesem Hintergrund sehen wir auch eine grundsätzliche Herabsetzung des Regelschwellenwertes besonders kritisch. Die Betreiber, die eben über keine vergleichbare Erfahrung verfügen, werden durch die Umsetzung sehr wahrscheinlich dann überfordert, wenn der Regelschwellenwert deutlich herabgesetzt wird. Auch sind sie mit anderen Erwartungen die letzten Jahre in eine Umsetzung gegangen, dass sie eben nicht betroffen sein werden. Für eine effektive und nachhaltige Umsetzung des Kritisdachgesetzes ist aus unserer Sicht und aus Sicht der Energie- und Wasserwirtschaft Folgendes entscheidend. Wir brauchen erstens keine pauschale Herabsetzung des Regelschwellenwertes im Gesetz. Zweitens Transparenz beim Erfüllungsaufwand und Regelungen, die eine verlässliche Refinanzierung der Resilienzmaßnahmen ermöglichen. Drittens ein umfassendes Lagebewusstsein und eben auch eine Stärkung des bidirektionalen Informationsaustausches zwischen Behörden und Kritisbetreibern. Viertens der wirksame Schutz sicherheitsrelevanter Informationen, das heißt eben auch eine Neubewertung der Transparenzpflichten. Und fünftens, der Bund darf die Betreiber bei der akuten Drohnenbedrohung, die wir gerade sehen, nicht allein lassen. Die Betreiber dürfen durch das Kritisdachgesetz nicht de facto zu etwas verpflichtet werden, was sie nicht dürfen. Deshalb, Drohnenabwehr muss hoheitliche Aufgabe bleiben und mit geeigneten Zuständigkeiten und Systemen für eine effektive Drohnenabwehr in der Fläche hinterlegt werden. Vielen lieben Dank.
Herzlichen Dank, Herr Böswetter. Es geht weiter mit Frau Borscherding. Bitte schön, Frau Borscherding.
Ja, vielen Dank, dass ich heute hier Gelegenheit habe, als Sachverständige die Meinung von 50 Hertz zu vertreten. Wir sind einer der vier Übertragungsnetzbetreiber in Deutschland und somit unbedingt kritische Infrastruktur. Und ich möchte zunächst mal sagen, dass wir unbedingt das Kritisdachgesetz als bundeseinheitlichen Rahmen begrüßen und auch als einen längst überfälligen Schritt begrüßen. Es ist aus unserer Sicht ein ganz wichtiger Meilenstein zur Stärkung der Resilienz gegenüber sowohl physischen als auch hybriden Bedrohungen und setzt entsprechend die EU-CER-Richtlinie um. Es gibt drei Aspekte, wo wir nochmal dringenden Nacharbeitungsbedarf sehen. Das eine ist in Bezug auf die Transparenzpflichten. Und zwar haben wir Stand heute Veröffentlichungspflichten, die Informationen in einem Detail für uns in der Veröffentlichung verlangen, die mit den heutigen technologischen Methoden, also künstlicher Intelligenz oder Systemen, die Informationen aggregieren und entsprechend analysieren, es Aggressoren extrem leicht macht, sich über unsere Infrastrukturen eine Übersicht zu verschaffen und eben auch die entsprechenden Angriffspunkte zu identifizieren. Diese Art der Bedrohungslage ist bisher im Gesetzesentwurf noch nicht ausreichend berücksichtigt. Daher fordern wir nochmal in dieser Beziehung eine ganzheitliche Neubewertung und Anpassung der Transparenzpflichten, und zwar in Bezug auf die Detaillierung. Da können wir uns auch andere Möglichkeiten vorstellen. Der zweite Aspekt sind die Finanzierung und Kosten, von denen wir uns wünschen, dass sie klar geregelt werden. Die Resilienzmaßnahmen, die notwendig sind bei Netzen, die aus Friedenszeiten, die in Friedenszeiten entstanden sind, verursachen erhebliche zusätzliche Investitions- und Betriebskosten. Also sowohl was die physische Sicherung betrifft, als auch die IT-Sicherheit, Redundanzen, Frühwarnsysteme im Sinne der Detektion. Wir brauchen für uns Klarheit, welche Kosten anerkannt werden und vor allen Dingen auch, wie neue Technologien und langfristige Betriebskosten entsprechend berücksichtigt werden. Daher fordern wir einen verbindlichen, bundesweit einheitlichen Rahmen zur Anerkennung und Refinanzierung von Resilienzkosten, auch um Planungssicherheit zu gewährleisten. Der dritte Aspekt bezieht sich auf die maritime Sicherheit und die Koordination der maritimen Sicherheit. Es ist ja geplant, dass das maritime Sicherheitszentrum heute schon, aber auch in Zukunft eine wesentliche Rolle spielt bei der Lageidentifizierung. Wir haben aber heute in der Tat zersplitterte Zuständigkeiten und würden daher empfehlen, dass auch das maritime Sicherheitszentrum an das BBK berichtet, sodass wir eine gemeinsame Lage tatsächlich übergreifend identifizieren können. Und in dem Zusammenhang auch noch mal der wichtige Hinweis der Zwei-Wege-Kommunikation. Wir können uns als kritische Infrastruktur nur vorbereiten, wenn wir wissen, wie die Lage aussieht und wir Gelegenheit haben, auch entsprechende Bereitschaften sicherzustellen. Vielen Dank.
Herzlichen Dank, Frau Boscherding. Wir fahren fort und das Wort hat jetzt Professor Dr. Gause.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch für die Einladung, dass wir als Verband für Sicherheitstechnik heute hier eingeladen worden sind. Ja, der Verband für Sicherheitstechnik besteht seit weit über 30 Jahren. Wir sind Normierer und Standardisierer genau in dem Teil, der in der CER-Richtlinie so brennend interessiert, nämlich die physische Sicherheit, die man ganz bei der EU-Kommission, als man die CER, glaube ich, geschaffen hat, so ein bisschen hat unter den Tisch fallen lassen. Vielleicht war Cyber auch irgendwie zu vordringlich. Aber was nützt einem die Cybersicherheit in einem Rechenzentrum, wenn man in das Rechenzentrum einfach einsteigen kann? Also physische Sicherheit insofern ist ganz, ganz wichtig, ist elementar. Wir freuen uns sehr über diesen Gesetzesentwurf, weil er in die richtige Richtung geht. Das muss man mal ganz klar adressieren und sagen. Wichtig auch, es gibt Normierungen und Standards, die seit vielen, vielen Jahren erprobt sind, die immer wieder erweitert werden. Da, wie gesagt, gibt es Handbücher, die wir herausgeben. Also da ist ganz viel Material da, was wir jetzt sozusagen in Gang bringen können. Und in Anschluss an meine Vorredner möchte ich hier einen ganz wichtigen Punkt setzen. Uns ist ganz, ganz wichtig, dass wir hier vor allem die Sicherheitswirtschaft nach vorne bringen. Wenn wir vielleicht in anderen Wirtschaftsbereichen schwächeln, so wäre es doch eine gute Idee, wenn wir hier nicht nur Sicherheitstechnik, sondern generell die Sicherheitswirtschaft mit dem, was zum Beispiel in dem Paragraphen 13, 14 vorhanden ist, sozusagen nach vorne bringen. Und wir vor allem hier die Unternehmen, die, wie meine Vorredner auch schon angedeutet haben, dann in der Pflicht sind, in der Betreiberpflicht vor allem erstmals sind, hier sozusagen mitnehmen und Ihnen auch vielleicht über Wirtschaftshilfen, ich denke vielleicht an Steuererleichterungen oder an vielleicht direkte Subventionen, vielleicht auch in dem einen oder anderen speziellen Fall vielleicht sogar eine direkte Haushaltsmittel, die zur Verfügung gestellt werden müssen oder sollten, das sozusagen zu fördern, um hier ja, als Idee auch einen Wirtschaftsfaktor in Deutschland zu errichten. Und das könnte man vielleicht jetzt nicht in dem ersten Entwurf, ja, den wir ja doch also jetzt durch die Tür bringen wollen, formulieren, aber vielleicht in nachgelagerten Gesetzesmaterien, spätestens bei der Evaluation. Insgesamt, wie gesagt, sind wir sehr dafür. Und wir sind auch dafür, das BBK weiterhin zu stärken. Wir stehen hier bereit, auch mit entsprechenden Standards, hier so sozusagen ähnlich wie beim BSI-Standard, einen BBK-Standard zusammenzustellen und auch gegebenenfalls auch neue Normierungen hier ins Leben zu rufen. Wie gesagt, es ist viel da. Wir freuen uns sehr über diesen Gesetzesentwurf und wünschen uns sozusagen, dass er möglichst gut und bald durch die Tür kommt.
Genau das ist der Auftrag, den wir als Parlamentarier haben, das möglichst bald zum Finale zu bringen im Plenum. Schauen wir mal. Vielen Dank, Herr Gause. Es geht weiter mit Dr. Harrer, bitte.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete, vielen Dank für die Gelegenheit, hier im Innenausschuss zur Stärkung der Resilienz kritischer Anlagen Stellung zu nehmen. Folgende Themen möchte ich adressieren. Thema 1, Erfüllungsaufwände und weitere Kosten. Die neuen Resilienzanforderungen im Bereich der Sicherheit, vor allem der Standardsicherheit, werden bei vielen betroffenen Betreibern zu hohen einmalig laufenden Kosten führen. Gerade die kleinen und mittleren Betriebe sollten nicht überlastet werden. Deswegen wären finanzielle Unterstützungen sinnvoll, zum Beispiel in Form von Sonderkrediten und Sonderabschreibungen. Und natürlich ist zu erwarten, dass sowohl die einmaligen als auch die laufenden Kosten auf die Leistungen umgelegt und an die Bürgerinnen und Bürger weiterverrechnet werden. Thema 2, individuelle Resilienz und kollektive Resilienz. Im Gesetzentwurf sind vor allem individuelle Resilienzmaßnahmen dargestellt für ein Mindestmaß an Resilienz in jedem regulierten Unternehmen. Für das Funktionieren des Gesamtsystems von Kritisorganisationen, privaten und staatlichen, wird es darauf ankommen, die kollektive Resilienz aller Beteiligten zu stärken. Sinnvoll hier wären überregionale Steuerungsfunktionen und auch eine Plattform zur Bedrohungsfrüherkennung, wie sie im Eckpunktepapier zur nationalen Wirtschaftsschutzstrategie auch angedacht ist, eben für einen wechselseitigen bilateralen Austausch relevanter Informationen zwischen Behörden und Unternehmen. Auch die Fähigkeit, ein interdisziplinäres Lagebild in Echtzeit zu erzeugen, das die Lageführung bei Parallelereignissen und überregionalen Ereignissen unterstützt, wäre an dieser Stelle hilfreich. Thema 3, Orientierungswert statt Regelschwellenwert. Eine echte Resilienz der Gefahrengemeinschaft von Staat, Wirtschaft und Bürgern kann nur dann gelingen, wenn sich alle Akteure in angemessener Weise daran beteiligen. Der Regelschwellenwert von 500.000 sendet womöglich die Botschaft, die großen Betreiber müssen sie schützen, an alle anderen nicht. Das wäre ein fatales Signal. Tatsächlich finden sich in § 5 ja noch weitere Kriterien. Und um Missverständnisse zu vermeiden, wäre daher sinnvoll, den Begriff Regelschwellenwert durch den Begriff Orientierungswert zu ersetzen, wenn bei einer angestrebten sachgerechten Bestimmung eine Einzelfallbetrachtung oder Berücksichtigung mehrerer unterschiedlich gewichteter Kriterien vorgesehen ist. Und das wäre der richtige Weg. Implementierung in zwei Wellen. Die sehen wir kommen. Eine niedrige vierstellige Anzahl von Unternehmen wird in der ersten Welle verpflichtet sein, die Anforderungen des Kritis-Dachgesetzes umzusetzen. Dann werden die Kritis-Betriebe rasch erkennen, dass sie für die eigene Business Continuity auch die Business Continuity der wichtigsten Geschäftspartner, privat und staatlich benötigen. Deswegen wird in einer zweiten Welle dazu kommen, dass BCM-Mindestanforderungen an die Geschäftspartner, an die Lieferkette weitergegeben werden. Damit kann sich die Reichweite des Kritis-Dachgesetzes vervielfachen und eine 5- bis 6-stellige Anzahl von Unternehmen müssten plötzlich Resilienzmaßnahmen nachweisen. Gerade die kleinen und mittleren werden da wieder kostenmäßig überfordert und bräuchten finanzielle Entlastungen. Und ganz wichtig, der Zugang zu derartigen finanziellen Entlastungen darf nicht daran geknüpft sein, ob sich um ein reguliertes Unternehmen handelt, sondern um ein Unternehmen, was betroffen ist von der Implementierung. Und zu guter Letzt, ganz kurz, es gibt Infrastrukturen, die kann man nicht schützen in der Rundumsicherung. Da versagt alles, was wir bisher zu dem Thema wissen. Deswegen müssen wir den Augenmerk verlagern auf Business Continuity Planung mit Reserven, Redundanz und der Fähigkeit zur schnellen Instandsetzung. Und das muss auch im Gesetz angemessen berücksichtigt sein. Vielen Dank.
Herzlichen Dank. Es geht weiter mit Professor Dr. Kipka.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Ausschussmitglieder, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, hier heute Stellung nehmen zu können. Kritische Infrastrukturen, die zentralen Versorgungs- und Funktionssysteme unseres Gemeinwesens, sind seit Jahren einer erheblich zunehmenden Gefährdungslage ausgesetzt. Parallel dazu bestehen bislang deutliche Regelungslücken. Während im Bereich der digitalen Infrastruktur mit den nationalen IT-Sicherheitsgesetzen 1 und 2 sowie auf europäischer Ebene mit NIS 1 und 2 bereits Regelungen geschaffen wurden, unterliegt die physische Infrastruktur bislang noch keinen eigenständigen Schutzvorgaben. Der deshalb nun vorgelegte Entwurf für ein kritisches Dachgesetz bleibt jedoch hinter den europäischen Anforderungen zurück und adressiert zentrale Herausforderungen nur unzureichend. Es gelingt insbesondere nicht, die erforderliche Verzahnung von digitaler und physischer Resilienz herzustellen, obwohl viele Kritisbetreiber zugleich von beiden Richtlinien erfasst werden. Die Folge sind potenzielle Doppelstrukturen, divergierende Melde- und Nachweispflichten sowie ein erheblicher Verwaltungsaufwand, der Ressourcen bindet, die für den tatsächlichen Schutzbedarf benötigt werden. Ein integriertes Kritis-Dachgesetz, das physische und digitale Schutzanforderungen kohärent bündelt, ist jedoch ein wesentlicher Baustein einer umfassenden Sicherheitsstrategie gegen hybride Bedrohungen und Voraussetzung dafür, dass Deutschland seiner Verantwortung zum Schutz seiner kritischen Infrastruktur tatsächlich gerecht werden kann. Nur ein solches konsistentes und einheitliches Gesamtgemüge vermag die Resilienz kritischer Infrastrukturen nachhaltig zu stärken und den bestehenden Bedrohungen angemessen zu begegnen. In diesem Zusammenhang möchte ich insbesondere gerne folgende Punkte hervorheben, die ich auch in meiner Stellungnahme ausführlicher adressiert habe. Die öffentliche Verwaltung, einschließlich wesentlicher Teil der Bundes-, Landes- und Kommunalverwaltung, bleibt weitgehend vom Anwendungsbereich ausgeschlossen. Das führt zu einem fragmentierten Schutzniveau. Die im Kritissektor Staat und Verwaltung vorhandenen Infrastrukturen sollten jedoch denselben Resilienzanforderungen unterliegen wie Anlagen privater Betreiber. Der vorliegende Entwurf enthält bislang kaum materielle Vorgaben dazu, welche konkreten Resilienzmaßnahmen betreiberkritische Anlagen zu ergreifen haben. Konkrete, unmittelbar aus dem Gesetz ableitbare Handlungsanweisungen für Kritisbetreiber fehlen somit weitestgehend. Im Mittelpunkt stehen überwiegend Zuständigkeits- und Verordnungsermächtigungen und damit wird der Beginn substanzieller Anforderungen auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Die Verteilung der Zuständigkeiten zwischen BBK, BSI, Fachaufsichten und Landesbehörden ist im vorgelegten Gesetzentwurf unklar und birgt das Risiko divergierender Vollzugspraxis. Zudem fehlen Regelungen für einen einheitlichen, strukturierten Datenaustausch und eine zentralisierte Meldestelle. Die vorgeschlagene Meldepflicht droht aufgrund unklarer Abgrenzung und weiterhin parallel bestehender Meldewege zu erheblichem Aufwand für die betroffenen Unternehmen zu führen. Ein strukturierter Rückkanal, etwa in Form von Lagebildern, Warnhinweisen oder Empfehlungen, fehlt bislang. Trotz inhaltlicher Schnittmengen bestehen weiterhin erhebliche Divergenzen zwischen der NIS-2-Umsetzung und dem Kritis-Dachgesetz, die sich in der Praxis als problematisch erweisen. Unterschiedliche Begriffsverwendungen sowie abweichend ausgestaltete Anforderungen erschweren eine konsistente Betroffenheitsprüfung und führen zu einer vermeidbaren zusätzlichen Komplexität. Der vorliegende Entwurf des Kritis-Dachgesetzes ist somit zwar ein wichtiger, aber bislang leider immer noch unvollständiger Schritt hin zu einem kohärenten Schutz kritischer Infrastrukturen in Deutschland. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Kipka. Und es geht weiter mit Frau Petretto. Bitte schön.
Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, Frau Staatssekretärin. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Abgeordnete. Wirtschaftliche Resilienz ist ein zentraler Bestandteil unserer nationalen Sicherheit. Das Kritis-Dachgesetz ist daher keine klassische Regulierung, sondern es ist tatsächlich ein elementarer sicherheitspolitischer Baustein. Unser gemeinsames Ziel ist klar, Resilienz erhöhen, ohne unnötige Bürokratie zu erzeugen. Es ist aus Sicht des Dachverbandes der deutschen Industrie, des BDI, zentral, dass das Dachgesetz kommt. Nicht nur wegen der bereits gerissenen Frist, sondern weil wir alle dringend Rechtssicherheit brauchen. Gerade weil Staat und Wirtschaft gemeinsam Verantwortung tragen für die nationale Sicherheit, braucht es hier aber ein neues Mindset der Zusammenarbeit. Wir müssen weg von diesen extrem kurzen Stellungnahmenfristen, die wir alle erfahren haben, hin zu einer echten Partnerschaft, endlich im Sicherheitsbereich. Wir brauchen einen strukturierten Austausch in beide Richtungen. Wir brauchen eine frühzeitige Einbindung der Expertise aus der Praxis, wenn es darum geht, neue Gesetze, neue Regulierungen zu schaffen, um gemeinsam unsere Sicherheit zu erhöhen. Unsere Idealvorstellung, das haben wir sehr oft platziert, war eine echte Verzahnung von NIS-2-Umsetzungsgesetz und Kritis-Dachgesetz. Gelandet sind wir jetzt bei zwei Gesetzen, nur in Teilen harmonisiert, geht eigentlich besser. Da aber ein erneutes Aufschnüren die Umsetzung weiter verzögern würde, möchte ich für heute erst mal drei Punkte hervorheben, die aus unserer Sicht jetzt dringend nachgebessert werden müssen. Erstens, Staat und Wirtschaft sind Teil der kritischen Infrastruktur. Private Betreiber tragen einen Großteil der Grundversorgung der Bevölkerung Ebenso in der Verantwortung ist aber der Staat. Er muss funktionierende Abläufe und seine Handlungsfähigkeit sichern. Beide brauchen daher ein sehr hohes Schutzniveau. Und es ist daher nicht nachvollziehbar, warum große Teile der Bundes- und Landesverwaltung aus dem DACH-Gesetz ausgenommen worden sind. Eine wirklich überzeugende Begründung hat tatsächlich auch noch niemand wirklich dafür liefern können. Kosten können ja eigentlich kein Argument sein angesichts der laufenden hybriden Angriffe. Sie erinnern sich sicher an die Beiträge der Herren Seelen und Jäger und von Frau Rosenberg hier in diesem Hohen Hause kürzlich. Wir müssen hier vorankommen, und Staat ist ein Teil der kritischen Infrastruktur. Diese Lücke gehört also geschlossen. Zweitens, die personelle Dimension in dem Gesetz fehlt. In vielen Kritissektoren fehlt eine gesetzliche Grundlage, wie Unternehmen überhaupt rechtssicher prüfen lassen können, ob Personen, die für physische und digitale Sicherheit im Rahmen des NIS-2-Umsetzungsgesetzes und des Kritis-DACH-Gesetzes zuständig sind, zuverlässig und vertrauenswürdig sind. Und das ist aber die Basis, weil diese Menschen brauchen wir und wir müssen sie prüfen. Es braucht daher einen rechtlichen Rahmen für eine freiwillige, staatlich durchgeführte Vertrauenswürdigkeitsüberprüfung. Der BDI hat hierzu bereits im März 2024 einen Vorschlag vorgelegt. Lasse ich Ihnen gerne im Nachgang noch mal zukommen. Das ist tatsächlich ein Punkt, der offen ist. Drittens, die neuen Bedrohungen werden nicht adressiert, obwohl wir das Kritis-DACH-Gesetz schon sehr lange diskutieren. Wenn zu einem relevanten Angriffssektor eine Rechtslücke besteht, dann darf man das nicht ausblenden. Ich spreche von den Drohnenüberflügen. Wir müssen hier regeln, wir brauchen klare Regeln für Detektion, Störung und gegebenenfalls Abwehr durch Behörden oder auch unter klar definierten Bedingungen durch Unternehmen. Und ich komme zu einem Punkt und freue mich auf die Diskussion.
Ja, wunderbar. Vielen Dank. Genau darum geht es. Wir wollen ja gleich miteinander reden und Fragen stellen. Deswegen muss ich ein bisschen auf die Zeit achten, dass wir da nachher noch genug Zeitfenster übrig haben. Wir machen das Finale in dieser Expertenrunde mit dem Herrn Stufrei. Bitte schön.
Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, herzlichen Dank für die Einladung, um hier auch die kommunale Perspektive in den Prozess einbringen zu können. Bei der Anhörung zum NIS-2-Umsetzungsgesetz wäre das aus unserer Sicht auch angezeigt gewesen. Vorneweg, ich vertrete, wie auch ausgeführt, heute den Deutschen Landkreistag und den Deutschen Städtetag. Wir begrüßen ausdrücklich, dass der Gesetzgeber mit dem Kritis-DACH-Gesetz verbindliche nationale Regeln zum physischen Schutz für Betreiber kritischer Infrastrukturen schaffen möchte. Eine enge Verzahnung mit den Anforderungen zur Informationssicherheit ist dabei notwendig. Resilienzstrategien, umfassende Prävention und effektiver Katastrophenschutz werden uns dabei in den kommenden Jahren als gesamtstaatliche Mammutaufgabe begleiten. Die Kommunen sind dabei essentiell für die Handlungsfähigkeit des Staates. Der Großteil der Verwaltungsleistung für die Bürger, Unternehmen sowie die Bewältigung von Krisenlagen, Covid-19, Tierseuchen etc. werden hier erbracht. Ergänzend kommen neue Aufgaben im Bereich des Operationsplans Deutschland auf die Kommunen zu. Der Bund sei gut geschützt, aber für das Leben der Menschen nicht zu kritisch, erläuterte auch der ehemalige Vizepräsident des BSI, Scharpüser. Auf Basis der ausgeführten Bedeutung der Kommunen sehen wir es als problematisch an, dass im Gesetzentwurf der Bundesregierung gleich der komplette Sektor Staat und Verwaltung fehlt. Es benötigt hier dringend eines gemeinsamen Handelns von Bund und Ländern, um die Kommunen endlich einzubinden. Eine kommunale Betroffenheit während seiner Ausgestaltung genauer zu eruieren, vorstellbar wäre die Aufnahme der Kernverwaltung. Die Umsetzung von Resilienzmaßnahmen betrachten wir dabei schon heute als organisationseigene Aufgabe, benötigen aber entsprechende Unterstützung des Bundes und der Länder. Ergänzend fordern wir, dass die Rechtsverordnung gemäß § 4 Absatz 3 und § 5 Absatz 1 des Gesetzentwurfs so schnell wie möglich vorgelegt wird. Diese Regelung ist für die weitere Planung in den Kommunen entscheidend. Den angesetzten Schwellenwert von 500.000 versorgten Einwohnern bewerten wir als viel zu hoch. Damit würde das Gesetz keine Anwendung für Einrichtungen in der deutlichen Mehrheit der Kommunen entfalten. Denkbar ist der vom Bundesrat eingebrachte Schwellenwert von 150.000 versorgten Einwohnern. Die Umsetzung der zahlreichen Anforderungen aus dem Kritis-DACH-Gesetz erfordert weiterhin den Aufbau von Managementsystemen bei vielen Betreibern kritischer Anlagen. Hierfür ist eine längere Frist in § 8 Absatz 7 auf 24 Monate notwendig. Darüber hinaus begrüßen wir das von der Bundesregierung geplante ständige Beratungsgremium. Die Städte und Landkreise müssen in ihrer Funktion als Katastrophenschutzbehörden und Träger der kritisrelevanten kommunalen Wirtschaftsunternehmen zwingend Teil dieses Gremiums sein. Die kommunale Einbindung ist ergänzend auch für das geplante Meldewesen nach § 18 sicherzustellen. Nun komme ich zum letzten Punkt. Für das ganzheitliche Resilienzmanagement gehört der essentielle und wichtige § 13 des vorliegenden Gesetzentwurfs zwingend um Vorbereitungs- und Nachbereitungsmaßnahmen ergänzt. Ausgefallene kritische Infrastrukturen können Folgen mit sich bringen, die nicht durch den Katastrophenschutz vor Ort ersetzt werden können. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Stufrein. Wir haben damit die Eingangsstatements abgeschlossen und kommen zu den Fraktionsrunden, die wie folgt sich darstellen werden. Wir werden von Fraktion zu Fraktion wechseln. Jede Fraktion hat 2 Minuten Zeit, bis zu 2 Fragen zu stellen. Sie können sich 2 Fragen an einen Sachverständigen richten oder auch je eine Frage an 2 Sachverständige. Ich darf die Kolleginnen und Kollegen bitten, auch konkret zu benennen, zu Beginn, an wen sich die Frage richtet, damit nicht alle immer in Habachtstellung hier sein müssen. Und die Antwort erfolgt dann unmittelbar auf die Frage. Und auch die Sachverständigen haben dann 2 Minuten je Fragezeit, das zu beantworten. Und wir starten mit der CDU-CSU-Fraktion. Und das Wort hat der Kollege Schmidt. Bitte schön.
Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, ich habe eine Frage an 2 Sachverständigen, nämlich an Herrn Auerhoff vom DSTGB und auch an Herrn Böswetter vom BDEW. In den unterschiedlichen Stellungnahmen wurde Bezug genommen, immer wieder auf den Regelschwellenwert, auch hier in den Stellungnahmen mündlicher Art und Weise wurde darauf Bezug genommen. Zuletzt hat der Bundesrat eine Absenkung dieses Schwellenwerts auf 150.000 Einwohner gefordert. Und meine Frage an Sie ist angesichts der Eilbedürftigkeit des Gesetzes, wie bewerten Sie die Fähigkeit potenziell betroffener Unternehmen, insbesondere KMU und jene in kommunaler Hand, die Anforderungen des Kritis-Dach-Gesetzes zu erfüllen, wenn der Regelschwellenwert eben deutlich herabgesenkt wird?
Danke, Herr Schmidt. Es geht zur Beantwortung. Zunächst hat Herr Auerhoff für bis zu 2 Minuten die Möglichkeit, das zu beantworten. Dann Herr Böswetter. Herr Auerhoff, bitte.
Ja, Herr Abgeordneter Schmidt, vielen Dank für die Frage. Wir haben das in unseren dafür zuständigen Gremien diskutiert und die Rückmeldungen waren sehr eindeutig, dass zum jetzigen Zeitpunkt eine Absenkung eben sehr kritisch gesehen wird. Das ist aus den vorangenannten Gründen der schon sehr belasteten kommunalen Haushalte, was sich ja unmittelbar auswirken würde. Wenn ich die kommunalen Unternehmen belaste, dann können diese nicht mehr zu den kommunalen Haushalten irgendwie entlastend wirken. Und zum anderen auch vor dem Gesichtspunkt des, ich sage mal generell, wenn wir reden immer viel von Bürokratieabbau und Unternehmen weniger belasten, das wäre ja zweifellos eine zusätzliche Belastung, für die das Gesetz zum jetzigen Zeitpunkt keine Gegenfinanzierung vorsieht. Das war noch mein dritter Punkt oder einer meiner letzten Punkte im Eingangsstatement. Der Entwurf spricht es an, er lässt aber die Lösung offen. Er verweist ja auf die Bereichsausnahme, also das Finanzierungstool wird genannt, aber nicht näher darauf eingegangen. Das bedeutet, hier wäre es auf jeden Fall notwendig, bundesseitig finanzielle Unterstützung zu leisten. Aber wir befürworten, wie gesagt, schon jetzt zum jetzigen Zeitpunkt auf freiwilliger Basis Unterstützungsangebote auch für Betreiber von Anlagen mit kleineren Werten. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank für die Frage, Herr Abgeordneter. Ich möchte ergänzen, vieles ist schon Wichtiges gesagt worden. Ich möchte 2 Risiken darstellen und dann nochmal auch eine mögliche Lösung für diese Frage. Zunächst das erste Risiko, ich hatte es schon im Eingangsstatement genannt. Das Kritis-Dach-Gesetz hat ja eigentlich, so wie es die letzten Jahre immer verhandelt wurde und mit den Verbänden und den Branchen auch besprochen wurde, das Ziel gehabt, dort aufzubauen, wo man schon bei den kritischen Infrastrukturen Erfahrung gesammelt hat. Und da spielte der Schwellenwert, der Regelschwellenwert von 500.000 eine ganz klare Rolle. Auch wichtig für die, die nicht unter den Schwellenwert fahren, ich hatte das auch schon gesagt, die sind in der Erwartung jetzt auch in dieses Kritis-Dach-Gesetz reingegangen, dass sie nicht betroffen sein werden. Viele, die jetzt mit einem niedrigen Regelschwellenwert in Zukunft vielleicht davon betroffen werden, haben die Erfahrungen aus der NIS-1-Umsetzung nicht, kennen nicht die Managementsysteme, die Prozesse, die damit einhergehen, müssen das nochmal lernen. Und ich glaube, das wird zu einer erheblichen Überforderung führen. Das zweite Risiko. Es ist hier schon angeklungen, der Erfüllungsaufwand des Gesetzes war ja zumindest in der letzten Fassung vor einem Jahr, also noch vor Koalitionsbruch, Pi mal Daumen angegeben. Da sprach ja der Regierungsentwurf von einmalig 1,7 Milliarden und dann eben noch mal jährlich 500 Millionen. Der UPKritis hatte Anfang des letzten Jahres eine Kostenabschätzung allein für den Sektor Energie, das heißt für die Branchen Gas und Strom, abgegeben, wo wir jährlich bei über 635 Millionen waren und einmalig bei ungefähr 920 Millionen. Also noch mal wirklich abweichend. Wenn wir jetzt den Regelschwellenwert so absenken, dann wird es deutlich teurer. Und wir haben übrigens diese Abschätzung im UPKritis auf Grundlage der Prozesskosten vorgenommen. Also da ist noch kein einziger Zaun gebaut worden. Billiger wird es also nicht. Danke.
Vielen Dank, Herr Böswetter. Es geht weiter mit der AfD-Fraktion. Herr Janich.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine erste Frage geht an zwei Sachverständigen. Zum einen an Herrn Professor Dr. Gause und an Herrn Atuk. Und zwar geht es darum, sind Sie der Meinung, dass das Ziel, eine größtmögliche Kohärenz zwischen dem NIS-2-Umsetzung und Cybersicherheitsstärkungsgesetz und dem KRITIS-DACH-Gesetz herzustellen, ob das erreicht worden ist? Und wenn nein, wo sehen Sie bei den beiden Gesetzen die Notwendigkeit gesetzlicher Anpassung, Herr Professor Gause? Sie hatten ja vor uns gerade gesagt, dass Sie das als guten Gesetzentwurf finden und dort insbesondere auch aber noch eine Vertiefung beim BBK sehen, in der, dass Sie das weiter stärken wollen. Und Herr Atuk, ich hatte mir Ihr Schriftsatz durchgelesen, und dort haben wir ja insbesondere im Punkt 6, sind Sie ja schon näher darauf eingegangen, und Sie haben es ja auch vor uns noch mal gesagt, dass Sie das ja eher kritisch sehen. Vielleicht können Sie darauf da einmal eingehen. Vielen Dank.
Danke, Herr Janich. Dann machen wir es wie genannt in der Reihenfolge, Herr Gause und dann Herr Atuk, bitte.
Also der vorliegende Gesetzesentwurf ist insofern, jedes Gesetz ist irgendwo immer nur eine Anpassung an die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Ja. Und ich meine, als erster Wurf ist das insofern, natürlich kann man immer dran kritisieren, ja, aber wir haben keine Zeit. Ja. Und daher, wie gesagt, würde ich sagen, man kann viele Dinge auch noch im Nachgang per Verordnung regeln. Grundsätzlich ist es so, wenn ich jetzt mal aus der Normierungs- und Standardsebene darauf gucke, auf die konkrete Prüfung sozusagen von Unternehmen, dann gibt es natürlich den BSI-Standard, den man prüfen kann. Da sind auch physische Elemente bereits drin. Ja, insofern ist das, was der physische Schutz dann propagiert, über die weiteren Normierungen und Standards, anerkannten Regeln der Technik bereits vorhanden, weil natürlich auch, und das haben Vorredner ja auch gesagt, es ist bereits in vielen Unternehmungen und in vielen Kommunen sehr viel Licht, ja, aber es ist auch Schatten. Und da ist es sozusagen so, da ist es wichtig, dass diese Schattenthemen sozusagen jetzt bearbeitet werden und eben physischer Schutz nachgearbeitet wird.
Vielen Dank. Herr Atuk.
Ja, die wesentlichen Defizite sind ja genannt worden. Es sind die Definition der Kritissektoren, die lückenhaft oder gar nicht vorhanden sind, die Ausnahmeregelung dazu, die Schwellenwerte, die Versorgungssicherheit generell überhaupt mal zu adressieren, ist ja oft genug ausgeklammert, und auch das Melderegime. Das heißt, wer kritische Versorgungsleistungen erbringt, muss halt in Resilienz investieren. Ansonsten steht jedem frei, stattdessen gerne auch Plüschtiere herzustellen. Irgendwie müssen wir die Resilienz bekommen, und die kostet nun mal Geld. Man kann keine 100% Sicherheit bekommen, aber irgendwie gar nichts tun ist noch weniger als irgendwie ein bisschen was machen. Man muss nicht immer die 100% irgendwie erreichen. Das sehen wir auch bei NIS-1-Umsetzung in der Cybersicherheit. BCM wird da seit 2015 gefordert, hat also jetzt 10-jähriges Jubiläum gehabt. 65% der kritischen Unternehmen haben ein BCM, was dem Anspruch des Gesetzes genügt. Heißt im Umkehrschluss, 45% sollten nach 10 Jahren Umsetzungsdefizit vielleicht auch Plüschtiere verkaufen. Kommunen können nur das leisten, was verpflichtend vorgesehen wird. Freiwillige Optionen bei 30 Milliarden Defizit war es, glaube ich, jetzt in diesem Jahr, sind dann nicht realisierbar. Das leuchtet auch uns ein als Zivilbevölkerung. Die müssen also a, verpflichtet, aber auch b, gefördert werden, wenn wir Resilienz in Deutschland haben wollen. Und diese ganzen Defizite, die wir haben, sind keine Kohärenz, die sind auch keine Resilienz, die sind auch keine Versorgungssicherheit, sondern ganz große Defizite, die wir haben. Und die bleiben auch so lange, wie wir das im Gesetz nicht rein integriert bekommen. Danke.
Vielen Dank. Es geht weiter mit der SPD-Fraktion. Frau Nase.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich hätte eine Frage, die ich gerne an Herrn Dr. Harre und Herrn Stuffrein gerne richten möchte. Es geht um den Regelschwellenwert. Auch ich hätte dafür noch mal eine Frage. Der vorliegende Gesetzentwurf, der sieht ja einen Regelschwellenwert von 500.000 versorgten Einwohnern vor, die eine Kritisanlage überschreiten muss, um den Regelungen des Kritis-Dachgesetzes zu unterliegen. Es würde für mein Heimatland Sachsen bedeuten, dass Dresden und Leipzig darunter fallen, der Rest nicht. Herr Dr. Harre und Herr Stuffrein, wie bewerten Sie die Höhe des im Gesetzentwurf vorgesehenen Regelschwellenwertes von 500.000 zu versorgenden Einwohnern und welche Auswirkungen hätte dies auf die Resilienz unserer Kritis? Danke.
Danke, Frau Kollegin. Die Fragen sind an Herrn Harre und an Herrn Stuffrein gerichtet. Bitte schön, Herr Harre.
Vielen Dank für diese Frage. Ich beziehe mich letztendlich wieder auf meine Ausführungen von vorhin und sage, dieser Regelschwellenwert von 500.000, der bekannt ist, der führt ja jetzt schon dazu, dass die Welt sich in zwei Teile teilt. Diejenigen, die ganz sicher über dem Regelschwellenwert liegen und etwas tun müssen, und diejenigen, die sicher drunter liegen oder hoffen, drunter zu kommen, indem sie sich umgliedern. Und Resilienz erreichen wir nicht dadurch, dass wir hohe Schwellenwerte haben, sondern dadurch, dass möglichst viele sich beteiligen. Das ist einfach das Thema. Und ich habe auch dargestellt, im Gesetz stehen auch weitere Kriterien, die sogar in einer unterschiedlichen Gewichtung Einfluss finden können in die Festlegung von dem, was dann hinterher zu tun ist. Und ich glaube, es wäre sehr sinnvoll, eher in Richtung einer differenzierteren Betrachtung zu gehen, als bei den 500.000 stehen zu bleiben, weil es einfach in vielen Fällen nicht passt. Sehr hilfreich sind dazu auch die Erläuterungen weiter hinten in dem Dokument, das mir zeigt, dass die Autoren des Gesetzentwurfs durchaus sich im Klaren darüber sind, dass man mit den 500.000 als Schwellenwert nicht glücklich wird.
Ja, vielen Dank für die Frage. Der Schwellenwert von 500.000 versorgten Einwohnern basiert auf einer vom Bund getroffenen Annahme, dass diese Personenzahl bei einem Ausfall einer Kritis mit Mitteln des Katastrophenschutzes versorgt werden kann. Das wurde empirisch aber nicht bewiesen. Letztlich bleibt dann also die Aufgabe vor Ort hängen und die örtlichen Behörden müssen schauen, wie sie damit umgehen und klarkommen. Ergänzend räumt ja der Gesetzentwurf die Möglichkeit ein, dass auch Abweichungen vom Regelschwellenwert vorgenommen werden können, wenn es im Einzelfall sinnvoll ist. Da sind wir beispielsweise die Rettungsleitstellen, die ja häufig auch in kommunaler Trägerschaft liegen. Nichtsdestotrotz zerfleddert dadurch natürlich der gesamte Regelentwurf, wenn wir uns auf diverse Sonderfälle berufen. In Teilen sieht man das auch schon beim NIS-2-Umsetzungsgesetz. Danke.
Vielen Dank. Und es geht weiter mit der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Herr Dr. von Notz.
Herr Vorsitzender, vielen Dank. Vielen Dank für Ihre Statements. Und es ist völlig unabweisbar, Herr Hauser hat völlig recht, wir haben keine Zeit mehr zu warten. Trotzdem ist es bemerkenswert, und ich kann es uns allen nicht ersparen, dass gerade weil man so lange gewartet hat, wenn jetzt ein Harmonisierungsgesetz diese Harmonisierung nicht leistet, das ist dramatisch in meinen Augen. Ja, und ich finde das unterirdisch auch schon, weil wir versucht haben, ja sozusagen mit der Restampel noch mit der Union zu sprechen, das vor einem Jahr noch zu machen, dass man schnöde davon geschickt worden, und jetzt liefert man hier so ein Stückwerk ab. Und der Honkhase und Frau Petretto und Herr Kipka und viele andere haben es gesagt. Und jetzt würde ich es gerne noch mal genauer erläutert bekommen haben, vielleicht von Frau Petretto aus der Sicht der Mitglieder Ihres Verbandes, was eigentlich das bedeutet, wenn man keine Harmonisierung hat, keine einheitlichen Definitionen und Anforderungen. Und vielleicht kann Herr Professor Kipka das dann aus wissenschaftlicher Sicht noch mal beschreiben. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Herr Kollege. So machen wir das. Frau Petretto zuerst und dann Herr Kipka.
Ja, vielen Dank, Herr von Notz. Was bedeutet das für die Unternehmen aus allen Branchen? Nun ja, die, Die Herausforderung ist natürlich, dass wir zwei Bereiche haben. Wir sehen digitale und physische Sicherheit immer noch getrennt, obwohl wir in der hybriden Bedrohungslage, in der wir uns befinden, sehen, Herr Seelen nennt das vom Verfassungsschutz eine Entgrenzung der Bedrohungen letztlich, die wir haben. Das heißt, die Bedrohungen sind entgrenzt, sie sind miteinander verzahnt, physisch und digital. So, wenn wir natürlich zwei gesetzliche getrennte Regelungen haben, dann müssen in den Unternehmen müssen auch diese Bedrohungen, diese Angriffe, die wir sehen, die sie täglich sozusagen auf sich einprasseln haben, müssen dann eben auch getrennt voneinander präventiv bearbeitet werden letztlich, also Schutzmaßnahmen hochgefahren werden und dann aber eben auch im Meldefall, dann muss man eben auch schon, wie man reagiert. So, das ist eine Komplikation, die da dann reinkommt, die es eigentlich nicht gebraucht hätte. Da gebe ich Ihnen recht. Aber wir sind nun mal so weit gekommen. Es hat eine ganze Legislaturperiode gebraucht, bis die Entwürfe entstanden sind, bei NIS2 sogar länger. Das baut ja auch schon länger auf längeren Verfahren auf. Und wir sagen eben, wir müssen jetzt damit arbeiten. Wir können in den Rechtsverordnungen können wir tatsächlich noch nachjustieren. Weil wenn wir jetzt noch mal 4 Jahre am Kritisdachgesetz arbeiten, dann haben wir eben weiterhin eine Rechtsunsicherheit bestehen, mit der ist auch niemandem geholfen. Und die Unternehmen sagen, wir wollen ja was machen, wir machen ja auch schon was. Wenn wir aber nicht wissen, was der Staat von uns fordert, dann können wir das auch ganz schwer in die Vorstandsebenen reinbringen und sagen, wir müssen hier investieren in Schutzmaßnahmen. Das heißt, wir brauchen auch eine bestimmte Vorgabe, ein bestimmtes Dach. Und deshalb sagen wir eben, die Einbindung ist wichtig jetzt im fortlaufenden Prozess, um das entsprechend der Praxis so gut zu harmonisieren, wie es eben nötig ist tatsächlich. Etwas anderes bleibt uns zum aktuellen Zeitpunkt, glaube ich, nicht übrig. Leider.
Danke. Herr Gebka, bitte.
Ja, vielen Dank auch für diese Frage. Also man muss sich natürlich fragen, was bedeutet an der Stelle Kohärenz und Zusammenarbeit? Und wir sehen es ja, viele Kritisbetreiber fallen eben gleichzeitig unter die CR-Richtlinie und NIS2. Und wenn man beide Welten eben getrennt reguliert, haben wir doppelte Strukturen, unterschiedliche Melde- und Nachweispflichten in dem Bereich und natürlich zusätzlichen Verwaltungsaufwand. Das sind eigentlich genau die Ressourcen, die ja eigentlich in Sicherheit fließen sollen. Wir reden ja über limitierte Ressourcen. Und ein wirklich integriertes Dachgesetz, das würde eben einheitliche Begriffe angepasst an NIS2 CR verwenden, Schwellenwerte Sektoren vorgeben, ein gemeinsames Risiko- und Meldekonzept eben auch etablieren, das haben wir auch noch nicht, und eben auch viel, viel präzisere abgestimmte Pflichten für Management und Betreiber festlegen, sodass wir wirklich diesen Allgefahrenansatz haben, weil wir reden ja nicht über Cybersicherheit und analoge oder so hybride Bedrohung, sondern hybride Bedrohung, das ist ja der Begriff, und wir brauchen einfach weniger Bürokratie für die Unternehmen, mehr Klarheit, und eben auch für den Staat hätte das durchaus Vorteile. Wir hatten eine viel, viel bessere strategische Gesamtperspektive auf Kritis. Wir hatten bessere Lagebilder zu hybriden Bedrohungen. Das ist ja auch etwas, was von Frau Claudia Plattner schon seit längerem gefordert wird. Und eben auch wirklich eine realistische Chance, Resilienz tatsächlich zu erhöhen. Und für den Betreiber haben wir auch vielfach zurzeit noch die Debatte, bin ich überhaupt betroffen? Das sehen wir insbesondere bei NIS2. Und Kohärenz würde unter dem Gesichtspunkt auch bedeuten, dass ein Betreiber eindeutig weiß, ob er betroffen ist, welche Pflichten gelten und welche Behörde eben zuständig ist. Und das schließt dann am Ende aus, dass wir Risiken nicht zweimal managen, wie es teilweise jetzt noch der Fall ist, dass für denselben Sachverhalt unterschiedliche Behörden zuständig sind, unterschiedliche Nachweise in Teilen erbracht werden müssen. Wir teilweise eben sogar etwas widersprüchliche Vorgaben zwischen NIS2 und Kritisdachgesetz haben. Und natürlich auch sich mal überlegen, also wir haben ja immer noch dieses Thema Zweiklassensicherheit und das ist ja natürlich jetzt besonders stark. Also wir haben staatliche Einrichtungen, die für die Funktionsfähigkeit des Gemeinwesens eben mindestens genauso kritisch sind, die aber derzeit eben weitestgehend außen vor bleiben, wie auch meine Vorrednerinnen und Vorredner angemerkt haben. Danke.
Vielen Dank. Und es geht in der Fraktionsrunde weiter mit Die Linke. Herr Köstering.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Herr Attuk, Sie kritisierten in Ihrer Stellungnahme, dass die Einrichtungen des Bundes, also die meisten Ministerien, Behörden und öffentlich-rechtlichen Einrichtungen vom Kritisdachgesetz ausgenommen sein sollen. Können Sie das einmal anhand eines konkreten Beispiels ausdrücken, was das für Einrichtungen sein könnten und was deren Ausfall zu folgen hätten? Und daran anschließt schließt sich die Frage an, ob das Kritisdachgesetz an dieser Stelle ausreichend auf die NIS2-Umsetzungsgesetz abgestimmt ist. Also gibt es da dieselben Ausnahmen oder könnte man der Ansicht sein, dass bei Einrichtungen des Bundes ohnehin nur Fragen der IT-Sicherheit berührt werden? berührt sind und daher im Kretes-Dachgesetz auch nicht geregelt werden muss, was im BSIG nicht ohnehin geregelt ist. Und ist heute auch schon mehrfach angesprochen worden. Der Bundesrat hat in seiner Stellungnahme kritisiert, dass kritische Anlagen erst unter die Regulierung fallen, wenn der Ausfall mindestens 500.000 Menschen treffen würde. Der Bundesrat schlägt, auch das ist erwähnt worden, die Schwelle auf 150.000 Menschen abzusenken vor. Sind solche Schwellenwerte aus Ihrer Sicht überhaupt ein probates Mittel, die Normadressaten dieses Gesetzes zu bestimmen? Und welche Alternativen wären auch denkbar? Und dann, Sie hatten
Wir
im Eingangs
zwei Fragen. Ne? Also es ist, ne? Das nur mal als Hinweis von mir.
Ja, ich dachte, wir nutzen die Zeit dann auch voll aus.
Nein, ich glaube, es waren schon drei jetzt.
Ja, das waren drei dann.
Ich glaube, der Artug, wir haben ja noch eine Runde gleich, also wir sind ja noch nicht durch. Also, ich würde dann gerne zur Beantwortung kommen, Herr Artug. Es waren jetzt drei Fragen, es bleibt aber dann bei 4 Minuten zur Beantwortung.
Na gut, dann versuche ich das. Also Einrichtungen des Bundes, wenn man sich das am Bundesverwaltungsamt oder am BSI selbst einfach mal anguckt, wenn das BSI nicht mehr funktioniert, wenn das Bundesverwaltungsamt nicht mehr funktioniert, weil die einfach, jetzt reden wir gar nicht von Cyber oder sonst was oder von hybriden Bedrohungen, reden wir einfach mal von einem Naturereignis wie im Ahrtal. Ja? Da haben wir, das ist jetzt 4 Jahre her, die Deutsche Bahn hat vor 2-3 Wochen alle 13 Bahnhofsstationen wieder vollständig in Betrieb nehmen können. Die Ahrtalbahn ist aber immer noch nicht vollständig betriebsfähig. Es ist 4 Jahre her. Also wir reden hier von Bedrohungen, die wirklich Bevölkerung wesentlich aussetzen. Und wenn wir das beim Bundesverwaltungsamt haben, dann läuft einfach gar nichts mehr im Bundesbetrieb. Dann ist Stillstand. Das ist wirklich Stillstand und das ist einfach im Hintergrund das Backoffice, was nicht mehr tut. Wenn wir das beim BSI selber erleben oder sogar beim BBK, ich meine, Ahrtal war ja ganz in der Nähe, ne? Dann haben wir da auch wesentliche Probleme. Und die Kritisbetreiber oder die Bevölkerung, und das ist völlig Wumpe wer, kann dann gerne versuchen, Amtshilfeverfahren einzuleiten oder Hilfestellung zu bieten. Da geht niemand dran, weil das Gebäude nicht mehr steht. Ja, das war ja 13 Bahnhöfe waren einfach nicht mehr existent. Tonnen von Erde war nicht mehr da, worauf die Schiene liegt. Das heißt, die müssen Tonnen von Erde jahrelang ankarren, um die Schiene überhaupt wieder legen zu können. Und solche Zustände können wir durch die Gefahren, die im Kritisdachgesetz eigentlich adressiert werden, verhindern. Oder wir machen aus diesen Naturereignissen Naturkatastrophen, denn wir haben nicht die richtigen Maßnahmen gewählt. Und genau das sind die Szenarien, die wir an so einer Stelle haben können, wenn wir eben auch bei einem Bundesverwaltungsamt oder einem BSI oder jeder anderen Einrichtung des Bundes meinen, dass die da nicht runterfallen müssen oder das nicht tun. Selbiges gilt für Landräte, für Kommunen und anderes. Die Bevölkerung hat ja nichts davon, wenn sie weggecybert wurde oder weggespült wurde. Sie hat ein Defizit und zwar ein richtig heftiges. Die Ausnahmen, ja, also wir haben grundsätzlich ein Problem mit Ausnahmen. Ausnahmen bedeuten ja immer, mach das mal nicht. Und wenn wir von diesen Katastrophenszenarien reden und nicht von kleinen Störfällen oder hier fallen mal ein paar Bitwerte um, sondern wir reden hier ja von physischen, existenziellen Bedrohungen, dann ist es wirklich so, dass jede Ausnahme eigentlich bedeutet, wir bedrohen aktiv die Bevölkerung durch Unterlassung von Hilfe. Der Bundesrat, die Schwellensenkung auf 150.000 Menschen, ob das sinnvoll ist? Nein, denn es ist genauso sinnvoll wie 500.000 Menschen aus der Luft zu greifen und zu sagen, das ist jetzt der Maßstab. Was wir brauchen, ist eine wirkliche wissenschaftliche Evaluierung und zwar pro Branche. Was ist eigentlich da der Maßstab, der hilft? Und wie kriegen wir den über die Jahre wirklich auf null reduziert? Denn nochmal, so wie im Eingangsstatement, ob ich in einem kleinen Dörfchen mit 10.000, 20.000, 50.000 Einwohnern lebe oder in einer Großstadt wie Köln oder Hamburg oder München, muss ich mir das jetzt auswählen in der Form, dass ich sage, naja, in den drei Großstädten wird mir geholfen, wenn ich Versorgungsprobleme und Defizite habe. In den kleinen Städten können Leute einfach sterben oder wie sehen wir das? Also muss man sich sozusagen seinen Standort in Deutschland nicht mehr anhand der Daseinsvorsorgepflicht des Staates auswählen, sondern daran, wo der Staat vielleicht noch ein bisschen was hinkriegt und die Kritisbetreiber wie auch die öffentlichen Betreiber eben sagen, naja, wenn wir nicht gefreiwilligt werden, von nichts kommt nichts und machen wir dann auch nichts. Wir haben ja auch in den diversen Statements hier gehört. Wenn es nichts sozusagen Geld gibt, dann kann man nichts umsetzen. Jeder hätte gern Geld. Wir würden gern mehr Versorgungssicherheit für die Bevölkerung haben. Insofern ist der wissenschaftlich evaluierte Ansatz der richtige und langfristig das auf Null zu bekommen. Danke.
Vielen Dank, Herr Artuk. Damit sind wir bei der ersten Fragerunde durch. Wir sind gut in der Zeit. Wir können uns eine vollständige weitere Runde mindestens leisten. Und es geht weiter mit der CDU-CSU-Fraktion. Und das Wort hat Herr Schmidt.
Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren. Eine Frage an Professor Gause. Der Entwurf des Kritis-Sachgesetzes sieht umfassende Resilienzmaßnahmen in 10 Sektoren vor. Die in diesen Sektoren tätigen Unternehmen stehen vor großen Herausforderungen, die hohen organisatorischen, technischen, finanziellen Anforderungen umzusetzen haben. Wie bewerten Sie vor diesem Hintergrund die bisherigen Anstrengungen der betroffenen Sektoren, der Unternehmen im Hinblick auch auf die Umsetzung der Resilienzmaßnahmen und welche Voraussetzungen sind notwendig, damit insbesondere kleine und mittlere Unternehmen mit großem Erfüllungsaufwand diese Anforderungen erfolgreich und auch nachhaltig erfüllen können? Und eine zweite Frage möchte ich anschließen an Frau Petretto. Paragraph 13 schafft das Kritis-Dachgesetz viele Rechtsgrundlagen für den Ausbau von Resilienzmaßnahmen auf Seiten des Betreibers. Dabei stehen bauliche und technische Maßnahmen im Fokus, aber auch personelle Maßnahmen. Haben die Betreiber aus Ihrer Sicht damit ausreichende Spielräume, um sich gegen Risiken abzusichern? Und dies insbesondere gerne auch Ihre Antwort mit Blick auf die Gefahr, die von Innentätern ausgeht. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Kollege. Dann antworten wir in der genannten Reihenfolge, Herr Gause und dann Frau Petretto.
Ja, vielen Dank für die Frage. Also wie ich bereits sagte, ist natürlich in der Fläche und auch sektorübergreifend viel Licht und Schatten. Ja, es gibt einige, die sind sehr weit mit ihren physischen Schutz, sage ich mal, und Schutzkonzepten. Die machen auch entsprechende, wie es ja im Gesetz gefordert ist, entsprechende Risikoanalysen und so weiter, also eigentlich permanent. Ja, nicht nur irgendwie in wenigen Monaten, sondern der ist jeden Morgen eine Lage. Und da wird sich darauf verständigt. Da bestehen auch ganz solide und belastbare Kommunikationsstrukturen, auch europaweit bereits schon. Da wird Sicherheit gelebt. Aber es gibt eben auch Bereiche, die, sage ich mal, etwas dünner ausgestattet sind, um es mal vorsichtig zu formulieren. Wir hatten alle diese Fälle auch in der Presse, ja, also Stichwort Mittelspannungsstromnetz, wo also einfach schlichtweg Sensoren fehlen. So ein Sensor kostet, sage ich mal, 87,50 Euro. Ja, den kann man anbringen, dann weiß man, wenn da jemand irgendwie etwas an dem Mittelspannungstransformator sich zu schaffen macht. Wie gesagt, solche Aufschaltungen kann man machen. Also wie gesagt, und es geht auch, ich sage mal, in einem kostenmäßig überschaubaren Rahmen in der Fläche. Ja, es muss nicht immer nur der Zaun sein, sondern man kann sehr viel eben auch heutzutage anders überwachen. Und der zweite Teil sozusagen geht natürlich in die Richtung wirtschaftspolitische Maßnahmen. Ich meine, all diese Dinge sind in Teilen auch Hochtechnologie, sind in Teilen aber auch solides Bauwesen. Und es wäre eine große Freude zu sehen, wenn wir hier, sage ich mal, wirtschaftspolitische Maßnahmen anknüpfen. Ich sage mal, wie gesagt, ums you name it, ja, der Automobilbranche geht es gerade schlecht. Da sind Ingenieure, Techniker, ja, die man vielleicht auch in anderen Bereichen benutzen kann. Also ich würde mir wünschen, wenn wir hier in so einen sicherheitstechnischen oder sicherheitswirtschaftlichen Boost kommen, ja, hier einen Jobmotor kreieren, neue Jobformate entwickeln, neue Berufsbilder. Auch würde ich mir, und das sei mir bitte noch gestattet, ich würde mir wünschen, auch mehr Kollegen zu bekommen. Ich bin mit meinem Fachbereich für Sicherheitstechnik ein kleiner, seltener Schmetterling. Und es wäre mir eine große Freude, wenn ich noch ein paar mehr dazu bekommen würde. Ende.
Ja. Vielen Dank, Herr Gause. Frau Petretto, bitte.
Vielen Dank. Ja, die Frage war, ob die Unternehmen genügend Möglichkeiten, genügend Optionen an der Hand haben, um Mitarbeitende prüfen zu können in Bezug auf das Risiko der Innentäterschaft. Wir haben festgestellt, nein, haben sie nicht in vielen Bereichen. Es gibt Ausnahmen, beispielsweise im Bereich der Luftsicherheit, Flughafensicherheit. Aber in den meisten Kritis-Sektoren haben Unternehmen heute keinen rechtssicheren Rahmen, um Personen in sicherheitssensiblen Funktionen prüfen zu lassen durch staatliche Sicherheitsbehörden. Die können natürlich private Anbieter beauftragen, aber die schauen sich dann eben das Führungszeugnis an, aber viel mehr können sie nicht machen. Das heißt aber, wenn man prüfen möchte in kritischen Anlagen, ob Mitarbeitende, die, das müssen ja nicht die Leute sein, die wirklich einen Schutzauftrag haben. Das kann auch, um Beispiel zu nennen, die Assistentin sein, die Zugriff hat auf sämtliche sicherheitssensible Bereiche. Die hat keine Chance, man hat keine Chance, eine Überprüfung zu bekommen, eine Sicherheitsüberprüfung aktuell. Das heißt, hier haben wir eben erarbeitet einen Vorschlag einer freiwilligen Vertrauenswürdigkeitsüberprüfung, die Unternehmen beantragen können. Und dann können Sie es genau also überprüfen, wo die Risikobewertung es aus Ihrer Sicht erfordert. Und zwar eben für Personen in hochsensiblen Bereichen. Und diese Option ist auch ausdrücklich in Artikel 14 der CER-Richtlinie vorgesehen und ergänzt auch noch die Sicherheitsanforderung Dennis-II-Richtlinie, die nämlich unter anderem Schulungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen für das Personal als Bestandteil des gesamten Risikomanagements vorsieht, aber eben auch aktuell noch keine rechtliche Grundlage schafft, damit Unternehmen das tatsächlich umsetzen können. Und deshalb plädieren wir sehr stark hier für eine Einarbeitung dieser Möglichkeit am besten ins Gesetz, im Notfall auch hier wieder in die Rechtsverordnung. Aber besser, und das hatten wir auch mit dem BMI öfters besprochen, wäre es gewesen, das in die Gesetze reinzubringen, NIS II und KRITIS. Danke.
Ich danke Ihnen. Und es geht in der Fraktionsrunde weiter mit der AfD, Herr Janich.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe zwei Fragen an zwei Sachverständige. Die erste Frage geht an Herrn Dr. Harrer und die zweite an Herrn Böswetter. Herr Dr. Harrer, Sie hatten in Ihrem Eingangsstatement gesagt, es gibt Infrastrukturen, die man nicht schützen kann. Mir ist sicher, die Ostsee ist groß, das ist bestimmt ein so großer Bereich davon. Vielleicht können Sie dort mal auf so wesentliche Sachen eingehen, wo wir vielleicht unser Augenmerk noch mit drauf geben. Der Herr Professor Dr. Gauser hat ja gerade gesagt, Sensorik in der Mittelspannung könnte zum Beispiel eine Lösung bei sowas sein. Haben Sie vielleicht Ideen, wo man dort in diesen Bereichen, wo es jetzt noch schwierig ist, vielleicht zukünftig dann gesetzliche Vorbereitung schaffen kann, dass das in der Praxis umgesetzt werden kann? In diese Richtung. Und meine Frage an Herrn Böswetter als Verbandsvertreter. Sind die Betreiber von KRITIS aus Ihrer Sicht praktisch darauf vorbereitet, sämtliche Risikobewertungen in allen Sektoren durchführen zu lassen und geeignete Resilienzpläne zu erstellen? Wie sieht es in der Praxis bei Ihren Mitgliedern aus? Das würde mich interessieren. Vielen Dank.
Danke, Herr Kollege. Dann bitte zur Beantwortung erst Herr Harrer und dann Herr Böswetter.
Vielen Dank für diese Frage. Infrastrukturen, die man nicht schützen kann, also beispielsweise Eisenbahnschienen, Autobahnen, Hochspannungsleitungen, Tiefseekabel, bei denen klappt das nicht mehr, was man so als übliche Logik hat, wenn es im Vergleich dazu um ein Rechenzentrum geht in der Großstadt. Ich kann dort eine Rundumsicherung machen, ich kann also verhindern, dass sich Leute auf die Anlage zubewegen. Ich habe so eine Möglichkeit der Prävention. Dann habe ich, wenn es doch jemand versucht, die Möglichkeit einer Detektion, ich erkenne, dass da was passiert. Idealerweise habe ich die Möglichkeit einer Intervention. Ich kann nach der Alarmierung jemanden hinschicken, eine Polizei hinschicken, um zu verhindern, dass ein begonnenes Straftat vollendet wird, und brauche dann, wenn doch was kaputt gegangen ist, die Möglichkeit zur Stabilisierung. Also ich muss in irgendeiner Form damit umgehen, Notbetrieb einleiten oder so. Und wenn ich die Infrastrukturen habe, die ich nicht schützen kann, wie beispielsweise die Hochspannungsleitungen, da fällt die Prävention weg. Ich kann es nicht einzäunen. Die Detektion, die ist möglich. Ich kann also mit Sensoren arbeiten. Die Intervention scheidet meistens auch aus. Das heißt, die sind zu weit weg, zu disloziert, als dass da kurzfristig Einsatzkräfte da sein können, um zu verhindern, dass ein Ereignis, was begonnen wurde, dann halt beendet wird, bevor es vollendet werden kann. Und umso wichtiger wird das Thema der Stabilisierung. Deswegen mein Plädoyer für Redundanzen, Reserven und die Fähigkeit zur Schnellinstandsetzung. All das gab es früher, auch in den großen Unternehmen wurde aus Effizienzgründen rausgekürzt aus den Unternehmen, weil die Balance zwischen Effizienz und Resilienz ein Stück weit verloren gegangen ist.
Ja, vielen Dank für Ihre Frage, Herr Abgeordneter. Ich hatte es ja schon erwähnt, ein Großteil unserer Mitgliedsunternehmen ist ja im Rahmen auch der NIS-1-Umsetzung eben auch in der Einführung von Informationssicherheitsmanagementsystemen mit entsprechenden Risikoanalysen schon vertraut. Was sich jetzt auch im Sinne des Allgefahrenansatzes durch NIS II, aber eben auch die CER-Richtlinienumsetzung ergeben wird, also mit dem Kritis-Dach-Gesetz, hängt ja auch maßgeblich davon ab, wie die nationalen Risikoanalysen gewissermaßen die Großrisikowetterlage bestimmen. Und auf deren Grundlage werden dann entsprechend auch die Unternehmen ihre Risikoanalysen entsprechend Kritis-Dach-Gesetz auch umsetzen. Ich glaube, da sind Sie, wie ich schon gesagt habe, gut aufgestellt. Sie kennen eben im großen Teil diese Risikomaßnahmen. Sie kennen die Handwerksmittel eben der Risikoanalysen und werden auch dort, glaube ich, gut aufgestellt sein. Vielen Dank.
Dankeschön, Herr Böswetter. Wir fahren in der Fraktionsrunde fort. Die SPD, Herr Baldi hat das Wort.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe zwei Fragen an zwei Sachverständige. Die erste geht an Frau Borcherding, Sie haben ja eingangs gesagt, das Meldewesen darf keine Einbahnstraße sein, sondern Sie erwarten im Gegenzug auch Meldungen. Ich gehe mal davon aus, Sie wollen jetzt nicht quasi einen, oder vielleicht wollen Sie das auch, einen täglichen Newsletter. Vielleicht wollen Sie über jede Meldung, die in Deutschland eingeht, und vielleicht nach zwei Tagen denken Sie sich, Mensch, diese Meldung muss in den Spam-Ordner. Kurzum, wie stellen Sie sich denn das Meldewesen vor? Nicht das, das Sie abgeben, sondern das Meldewesen, das oder die Meldung, die Sie empfangen. Und die zweite Frage an Herrn Dr. Harrer. Das Thema Drohnen, Drohnensichtung ist ja in den letzter Zeit immer häufiger und auch in der Presse. Es gab einzelne Stellungnahmen, die gesagt haben, das Thema Drohnen wird im Gesetzesentwurf gar nicht so angefasst, wie es das sollte. Können Sie zu dem gesamten Themenkomplex einmal Stellung beziehen? Also erstens, umfasst der der Gesetzentwurf auch das Thema Drohnenabwehr? Und insbesondere auch können Unternehmen das eben oder kritische Infrastruktur das eben auch leisten, zumindest die Detektion dann eben auch adäquat umzusetzen.
Vielen Dank, Herr Kollege. Dann fangen wir mit Frau Borcherding an und dann geht es mit Herrn Harrer weiter.
Ja, vielen Dank für die Frage. Meldewesen bedeutet für uns, dass wir Stand heute ja einseitig aufgefordert sind, Informationen, Interventionen, Besonderheiten zu melden. Und in Zukunft wird das noch intensiviert werden mit der großen Unsicherheit, dass wir zum einen nicht wissen, wie relevant ist eigentlich diese Information für eine Gesamtgemengelage und für ein Gesamtlagebild. Also sind das Vorfälle, die auch an anderen Stelle vorgekommen sind und lässt sich daraus etwas für eine Bedrohungslage ableiten oder nicht? Das ist mal der erste Aspekt. Also wenn an verschiedenen Stellen in Deutschland aus Masten Material geklaut wird und es kommt nur an einer Polizeistation an, dann lässt sich daraus nicht unmittelbar ableiten, dass vielleicht überprüft wird, inwiefern dieses Material brennbar ist oder inwiefern es gebogen werden kann. Ja, habe ich aber 10 dieser Meldungen, dann müssen wir da anders drauf reagieren. Auch bundesweit anders drauf reagieren im Übrigen. Im Moment bekommen wir sehr häufig die Rückmeldung, dass aus Datenschutzgründen diese Informationen auf dem 2-Melde-Kommunikationsweg nicht geteilt werden können. Wir brauchen diese Informationen aber sehr dringend, um uns vorzubereiten auf mögliche Interventionen. Das heißt zum Beispiel, Mitarbeitende in Bereitschaft zu versetzen. Wenn wir wissen, dass es eine zunehmende Gefährdungssituation in einer bestimmten geografischen Region gibt, dann werden unsere Mitarbeitenden in eine Bereitschaft versetzt und sind in der Lage, sehr kurzfristig zu reagieren. Wenn wir diese Informationen nicht haben, ist das nicht möglich. Und nein, wir wollen natürlich nicht jeden Tag ein Newsletter. Wir sind auch sehr dafür, dass diese Informationen in vertraulichem Kreise geteilt werden. Das müssen Sie aber in Zukunft bitte.
Vielen Dank, Herr Harrer, bitte.
Ja, vielen Dank für die Frage. Ja, das Thema Drohnen, ich denke, da haben wir in Deutschland allgemein grundsätzlich Nachholbedarf. Da sind wir weder in Bezug auf die Detektion noch auf die Intervention auch an der Stelle, an der wir sein sollten, in Anbetracht der aktuellen hybriden Bedrohungen. Im Gesetz kommt es natürlich kurz. Und die Frage, was ein Betreiber leisten kann, möchte ich mal in der Richtung beantworten. Wenn Drohnen eingesetzt werden, dann zur Spionage, also natürlich zur Verunsicherung der Bevölkerung und um den Flugbetrieb lahmzulegen, aber ansonsten Aus Gründen der Spionage oder aus Gründen der Sabotage? Und zum Thema Spionage und Sabotage haben viele Unternehmen in der Vergangenheit schon Maßnahmen ergriffen. Die gehen zum Beispiel her und verlagern die Räume, in denen kritische Besprechungen, wo es nach Hausschutz ein Thema ist, nach innen, ins Gebäude rein, weg von der Außenwand. Ansonsten wären entsprechende Abschirmungsmaßnahmen, elektronische Störmaßnahmen erforderlich. Und wenn es ums Thema Sabotage geht, da verschließen Unternehmen schon seit Jahren Gebäudeöffnungen aus dem Bereich Heizung, Klima, Luft, die also oben am Dach sind, mit Sperrgittern, um zu verhindern, dass da Mini-Drohnen einfliegen können oder irgendwas abwerfen können. Also diese Möglichkeiten werden schon ergriffen, aber dann eben von den Unternehmen, wie es der Professor Gause dargestellt hat, die halt schon seit Jahren aware sind und vieles tun. Das würden wahrscheinlich die meisten Global Players sein aus Deutschland, die schon längst Sicherheitsmaßnahmen, Schutzmaßnahmen, Resilienzmaßnahmen ergriffen haben, die weit über das hinausgehen, was das Gesetz mit sich bringt, auch im Bereich der Drohnen ganz vorne dran sind und dann in Bezug auf die Anforderungen aus dem Kreisdachgesetz eher mit den Schultern zucken und sagen, okay, machen wir eh. Ja. So wichtig wird es sein, im Rollout dann halt an viele andere zu gehen. Ja, und da ist tatsächlich das Thema weniger ein juristisches, meine ich, sondern eins, was die Fähigkeiten angeht, der Detektion und eines Lagebildes und der Intervention, was man damit macht, weil Abschießen ist offensichtlich im zivilen Bereich jetzt nicht die Lösung. Danke.
Herzlichen Dank. Es geht weiter mit Bündnis 90 Die Grünen. Herr von Notz.
Herr Vorsitzender.
Ja.
Genau. Ich fange vielleicht mal damit an, dass ich glaube, also dass wir dramatisch schlecht aufgestellt sind. Und jetzt nehme ich mal, weil gerade gesagt wurde, so schlimm ist es nicht oder es zumindest so zu verstehen war, den Bereich der Energieversorgung. In meiner Wahrnehmung gibt es praktisch jeden Tag in Deutschland Zutritte auf kritische Infrastruktur bei der Energieversorgung. Es wird systematisch ausspioniert, wo was ist. Es wird fotografiert, kartografiert und so weiter. Und Frau Borcherding, weil Sie es ansprechen, ich hoffe, die Unternehmen melden das alle ein. Ja? Und irgendwo läuft die Info ja hoffentlich zusammen in diesem Land. Aber sie kriegen sie ja nicht. Und insofern weiß niemand, wo gerade Leute unterwegs sind, die das machen. Das ist ein untragbarer Zustand. Und weil vorhin angesprochen wurde, die Präsidenten waren wirklich vollkommen klar im Hinblick auf den Zuwachs und, ich sag mal, die Eskalationsfähigkeit dieser Themen in den nächsten Monaten. Ja, der BND-Präsident hat gesagt, er geht von einem Angriff Russlands vor 2029 aus. Ja, da kann ja jeder mal bedeuten, was das heißt in der Dramatik der Dinge, die wir hier besprechen. Ja, denn das hängt ja miteinander zusammen, das Ausspionieren von Infrastruktur und die Potenzialität von Angriffen auf die Infrastruktur, das ist unmittelbar miteinander verknüpft. Gut, das heißt drum, noch mal kurz an Frau Petretto und Herrn Kipka die Frage. Jetzt sind wir ja spät dran und müssen in die Puschen kommen, trotz aller Unzulänglichkeiten. Wir sind in einem parlamentarischen Verfahren. Was kann hier noch gerettet werden, gemacht werden? Was sind die Dinge, die wir hier noch so, wenn wir nicht grundsätzlich rangehen, aber jetzt im Verfahren machen können? Wo können wir Abhilfe schaffen? Vielen Dank.
Ja, danke, Herr Kollege. Dann bitte ich zunächst Frau Petretto und dann Herrn Kipka um Beantwortung dieser finalen Fragen sozusagen.
Ja, vielen Dank. Eine sehr große Frage zum Schluss. Also ich habe drei Punkte genannt, von denen wir glauben, die müssen wirklich angegangen werden. Zum einen die Ausnahme des Staates letztlich aus dem Bereich des Kritisdachgesetzes. Also Staat, Verwaltung auf Bundes- und Landesebene müssen hier auch rein, müssen auch reguliert werden, tatsächlich, damit hier auch gehärtet werden kann, nicht nur im digitalen Bereich, sondern auch im physischen. Das ist sehr, sehr wichtig. Die Frage eben auch die Basis eben von Sicherheitsvorkehrungen innerhalb von Unternehmen, glauben wir auch, muss tatsächlich rein. Deshalb eben auch noch mal unser Vorschlag der freiwilligen Vertrauenswürdigkeitsüberprüfung, dass man das einnimmt. Und aus unserer Sicht muss der Vektor Drohne muss auch adressiert werden. Wir haben den Allgefahrenansatz, ja. Das heißt, alle verschiedenen Vektoren sind sozusagen inkludiert. Aber hier klafft tatsächlich eine Rechtslücke und wir müssen hier ran. Und um schnell vorwärts zu gehen, bleibt uns die Option immer der Rechtsverordnung. Ich sage das ungern, weil ja, wir sind auch dafür natürlich, dass im Parlament, im Bundestag hier sehr viel beschlossen wird und dass man sofort Rechtssicherheit hat, wenn das Gesetz durch ist und dass man das nicht nachlagert. Aber um schneller voranzukommen und vor allem um die Expertise aus der Praxis reinzunehmen, müssen wir hier eben den Weg über die Rechtsverordnung gehen in vielen Bereichen, um Regelungen zu schaffen. Aber da kann ich eben wirklich nur appellieren. Es ist ja auch angelegt, dass Verbände, dass Experten aus der Praxis hier einbezogen werden sollen in der Erarbeitung der verschiedenen Rechtsverordnungen. Ich kann nur den Appell wirklich an Sie alle richten. Sehen Sie zu, dass das auch wirklich umgesetzt wird und eben nicht nur in Stellungnahmen. Bitte meldet euch in 5 Tagen und schafft eine abgestimmte Position, sondern wirklich ein Gespräch. Das ist essentiell tatsächlich. Nur so kommen wir aus den Puschen. Danke.
Ja, danke. Herr Kipka.
Ja, vielen Dank für diese Frage. Also ich hatte es ja so ein bisschen auch angeführt in meiner Stellungnahme. Es geht vor allen Dingen auch darum, Komplexität zu reduzieren. Die haben wir wirklich noch massiv. Und gerade eben für die kleinen und mittelständischen Unternehmen ist teilweise nicht die Zahl der Pflichten das Hauptproblem, sondern die Komplexität der behördlichen Landschaft. Und ich spreche mich sehr dafür aus, eben für Betreiber eine zentrale Stelle als primären Ansprechpartner zu haben, vielleicht kombiniert mit einem einheitlichen digitalen Portal und dass eben dann die Informationen intern, die erstmal extern an einer zentralisierten Stelle gesammelt werden, intern innerhalb der Behörden, Verwaltung weiterverteilt werden, in die richtigen Kanäle geschickt werden. Das ist auch etwas, was wir bereits seit mehreren Jahren tatsächlich auch schon besprochen haben. Und für Mittelständler, und da reden wir über diesen Punkt Vertrauen. Und Vertrauen sehen wir auch bei Cybersicherheit. Wir sehen es natürlich auch beim physischen Infrastrukturschutz. Teilweise fehlt noch das Vertrauen, mit staatlichen Einrichtungen zusammenzuarbeiten, weil eben so ein einheitliches Gesicht, eine einheitliche Ansprechstelle fehlt und teilweise eben auch ein niedrigschwelliger, verständlicher Zugang zu Aufsichtsbehörden nicht vorhanden ist und natürlich auch teilweise wirklich intensive Beratungs- und Unterstützungsangebote fehlen. Das wäre der erste Punkt, den ich als wichtig erachten würde. Deswegen natürlich auch zum Zweiten Resilienzpflichten klar strukturieren. Da, glaube ich, kann man durchaus noch sagen, dass viel, viel Luft nach oben ist, was so Prävention, Vorbereitung, Bewältigung und Nachsorge von Krisenmaßnahmen angeht, also weitere Konkretisierung der Vorgaben und vor allen Dingen auch die Fristen realistisch zu gestalten. Ich glaube, das ist etwas, was wir definitiv angehen können. Also wir haben teilweise jetzt wirklich überlange Übergangsfristen, das hatte Manuel Artuk ja auch schon angesprochen, in Kraft treten erst 2030 und sowas. Und das steht eben in einem deutlichen Spannungsverhältnis zu der aktuell schon wahrgenommen massiven Bedrohungslage im Bereich Kritisschutz. Und last but not least wäre es natürlich auch schon schön, einfach die Unterstützungsfunktion des Staates noch stärker auszubauen. Das heißt Muster, Leitfäden, Best-Practice-Sammlung, Standardschulungen, zum Beispiel Übungen bereitzustellen und vielleicht das Ganze auch auf einer Plattform irgendwo zu zentralisieren und zugreifbar zu machen. Danke.
Vielen Dank. Und wir kommen zu den beiden Fragen der Fraktion Die Linke. Herr Köstering, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich gelobe Besserung und habe 2 Fragen an Herrn Artuk. Herr Artuk, Sie haben in Ihrem Eingangsstatement schon Kritik an der Beteiligung von Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft im Gesetzgebungsverfahren geübt. Bei der Umsetzung des Gesetzes sind es nun die Länder, die monieren, dass wesentliche Regelungen erst in Verordnungen getroffen werden sollen, die aber nicht zustimmungspflichtig im Bundesrat sein sollen. Jetzt jenseits der verfassungsrechtlichen Schwierigkeiten, die es da aus unserer Sicht gibt, ist es auch hinsichtlich des Ziels des Gesetzes hilfreich, den Ländern da ohne ihre Einbindung Vorgaben zu machen. Und sehen Sie da auch an anderen Stellen des Entwurfs Probleme? Und auch ich möchte zum Schluss mit meiner 2. Frage dann noch auf das Thema Drohnen zu sprechen kommen. Da reicht die Bedrohungslage ja von bloßen Ausspähen bis aber auch hin zu tatsächlichen Angriffen durch beispielsweise Kamikaze-Drohnen oder Abwurf von Sprengsätzen oder schmutzigen Bomben. Wie könnten dieses Thema aus Ihrer Sicht hier sinnvoll in die Regelungen eingepflegt werden? Oder ist hier nicht ohnehin ein gesamtstaatlicher Ansatz gefragt, also eine allgemeine Drohnenabwehr und nicht eine anlagenbezogene Drohnenabwehrstruktur? Oder sind Sie vielleicht auch der Meinung, dass man das gar nicht so gegeneinander diskutieren kann? Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Kollege. Herr Artuk, bitte.
Ja, was das Beteiligungsdefizit angeht, ich meine, die Expertise ist ja vorhanden und wir hören ja auch von den Beteiligten aus Wirtschaft oder Verbänden, dass sie, naja, Geld fordern. Das ist sehr einfach und schnell gesagt. Und ansonsten, wenn man es halt nicht erzwingt oder diese Gelder bereitstellt, dass dann an vielen Stellen nichts gemacht werden kann und dass es zu teuer ist. Wenn dann gesagt wird, seid ihr gut aufgestellt, behauptet man ja. Wenn man gut aufgestellt ist, braucht man eigentlich kein Geld. Also insofern haben wir ja bei dem Beteiligungsdefizit das Problem, dass zu wenig wissenschaftlicher, zivilgesellschaftlicher Expertenteil irgendwie angehört wird und damit auch ein Gleichgewicht reinbringt. Denn die Betroffenen werden ja am Ende die Bevölkerung sein. Und man darf das natürlich nicht nur auf einen Kostenfaktor reduzieren. Wenn es sich darauf reduziert, dann muss man auch gemeinsam zusammensitzen und gemeinsam Lösungen finden. Also man kann halt nicht den einen die Kosten auferlegen oder den anderen. Da muss man schon Konsens finden. Jo, der muss dann halt ausgeglichen sein. Ich meine, am Ende hilft auch nichts, wenn wir da irgendwie den Ländern Vorgaben machen, dass theoretisch unter Umständen 2030 irgendwas vielleicht irgendwie kommt und man in meiner Hochrechnung ja dann irgendwann so gegen 2035, 40 vielleicht irgendwas hat. Herr von Notz hat ja gerade schön dargestellt, dass die Angriffssituation vielleicht eher so vor 29 ist. Gut, wir haben also keine Zeit, noch weniger Zeit als vorher, wir eiern aber immer noch rum. Das ist für uns dann irgendwo auch nochmal Menschenleben gefährdend und nicht mehr witzig. Also insofern würden wir uns sehr freuen, wenn diese Beteiligungsdefizite behoben werden und zur Abwechslung solche Aussagen auch mal ernst genommen werden oder man sich vernünftig und konstruktiv zusammensetzt und das Ganze auch wirklich gemeinsam klärt und nicht eben einseitig diskutiert, hätte mehr Geld, wenn nein, dann nicht. Oder wenn es nicht erzwungen wird bei Ländern und Kommunen, dann haben die halt kein Geld, um die freiwilligen Dinge zu tun. Das leuchtet ja irgendwie jedem ein. Also ich habe da vollstes Verständnis für, ja. Aber ich habe eben nicht Verständnis dafür, oder wir als AG Kritis, wenn wir stattdessen dann lieber Menschenleben bedrohen. Das ist halt irgendwie keine Beteiligungsstruktur, die wir wünschen. Zu den Drohnen und der Bedrohungslage. Es ist ja so, dass wir im Moment nur von ein paar Überflügen bei ein paar Flughäfen im Wesentlichen reden in der Presse. Es ist natürlich deutlich mehr. Wir müssen ja Detektion, Meldung und soweit möglich Abwehr von Drohnen. Und da reden wir als AG Kritis von unbemannten Luftfahrtsystemen, Landsystemen und Wassersystemen und zwar in der gesamten Sicherheitskette adressieren. Das ist ein Defizit. Wir haben also nicht die gesamte Sicherheitskette von Prävention, Detektion, Alarmierung, Verifikation, dann vielleicht eine Intervention und dann vor allem ein Lessons learned. Das können wir alles umsetzen. Das ist auch nicht zwingend irgendwie ein super Problem, denn der Witz an der Sache ist ja, wir haben zum Beispiel auch beim Drogenhandel, sagen wir nicht, oh nein, wir können nicht alle harten Rauschgifte in Deutschland komplett außen vor halten, na dann fangen wir besser gar nichts mehr an, weil schaffen wir ja nicht. Natürlich haben wir trotzdem auch Leute, die gegen Drogenhandel vorgehen und entsprechende Möglichkeiten kriegen. Nein, die sind nicht immer eine Silver Bullet, nein, wir kriegen keine 100% Sicherheit. Aber bei der Detektion und bei der Meldung haben wir Optionen. Wir können die Meldungen natürlich auch so aufbereiten, dass sie maschinenlesbar sind. Also als Datenbank, das EURIPOC, das European Repository of Cyber Incidents, macht eine freiwillige Datenbank, in der man für sich selber ein Lagebild rausextrahieren kann oder die Daten rausextrahiert und ins eigene Lagebild rein integriert, also ins eigene Risikomanagement rein integriert und sagt, was gibt es denn da auf dem Markt, was so bekannt geworden ist. Für die Kommunen gibt es ja vom Jens Lange die Webseite. Es gibt echt so viele freiwillige Möglichkeiten, die können wir alle nutzen und eben nicht sagen, naja, dann machen wir halt nichts bei den Drohnen und hoffen irgendwie, dass der Kelch vorbeigeht. Weil es gibt noch ganz, ganz viele Steigerungen von schmutzigen Drohnen, von Kamikaze-Drohnen, von Bestückung mit entsprechendem explosivem Material, sogar mit Zeitverzögerung, damit, wenn sie abstürzt, unkontrolliert, sie dann auch wirklich ins Terminal reinkracht oder in die LNG-Terminals oder
vielen
wo
Dank.
Auch immer. Danke.
Herr Hartog, vielen Dank für die Beantwortung. Wir sind damit am Ende der zweiten Fraktionsrunde. Wir haben 15.29 Uhr. Wir schaffen noch eine weitere. Ich schaue mal zu den Fraktionen. Die Unionsfraktion nickt, die AfD-Fraktion auch. Dann steigen wir in eine weitere Fraktionsrunde ein. Und ich darf auch hier für die Unionsfraktion Herrn Schmidt das Wort geben.
Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, eine Frage an Herrn Bösswetter zu den Transparenzpflichten von Kritis-Unternehmen. Sie hatten das in Ihrem Eingangsstatement auch schon erwähnt und deshalb die Frage dazu nochmal. Welche Risiken ergeben sich aus den aktuellen Transparenzpflichten oder der Verfügbarkeit von sicherheitsrelevanten Informationen über Online-Ressourcen über den Schutz und die Resilienz kritischer Infrastrukturen?
Ja, vielen Dank für diese Frage. Für uns ein ganz wichtiger Punkt, um die Resilienz auch nachhaltig in den kritischen Infrastrukturen zu steigern. Es gibt eine Reihe von Themen, die einerseits mit gesetzlichen Transparenzpflichten zusammenhängen, also wo die Betreiber kritischer Infrastrukturen aufgrund von Themen etwa aus Raumordnungs- oder Planfeststellungsverfahren, Umweltverträglichkeitsprüfungen, Öffentlichkeitsbeteiligung, aber auch eben Anforderungen an Transparenzpflichten aus der EU sowie eben auch Ausschreibungs- und Vergabeverfahren relativ kritische Informationen teilen müssen. Das reicht von Geodaten über Leistungsdaten bis hin aber eben auch zu Unternehmensdaten, die dann auch eher aus dem Cyber- und Informationsraum ein wichtiger Vektor sind. Und hier muss man wirklich schauen, wie man vor dem Hintergrund der aktuellen sicherheitspolitischen Lage diese Transparenzpflichten auch bewertet und auch überlegt, wie man hier auf der einen Seite das durchaus noch berechtigte Interesse einer Transparenz abwägt gegen den Schaden, den man damit anrichten kann. Also ein gutes Beispiel ist ja eben das Thema Drohnen. Wir haben es jetzt auch häufiger gesehen in der Ukraine. Viele der Drohnen, die dort zum Einsatz kommen, sind vorprogrammiert. Vieles, was genutzt wird, sind eben auch Daten, die öffentlich zugänglich sind. Wir dürfen hier auch in Zukunft möglichen Bedrohungen durch Sabotagedrohnen nicht vorbauen, indem wir hier die Daten öffentlich verfügbar machen. Vielleicht auch noch mal ein anderer Punkt. Wir haben eine Reihe von Beteiligungen der Verbände und der Branchen im Rahmen von Konsultationen gehabt, wo eben auch sicherheitsrelevante Informationen abgefragt wurden oder Bestandteil auch waren. Auch hier muss man in Zukunft schauen, wie man Beteiligungen, Verbändebeteiligungen und auch Ausschreibungen eben nur dem kritisch betroffenen Kern zugänglich macht. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Böswetter. Wir fahren fort mit der AfD-Fraktion, Herr Janich.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe eine Frage an zwei Sachverständige. Das wären zum einen der Herr Averhoff und der Herr Stufrein. Und zwar, unsere Kommunen sind an ihren Belastungsgrenzen angekommen. Wir wissen, dass ein Großteil unserer Kommunen mittlerweile nicht mehr weiß, wie sie nächstes Jahr einen Haushalt aufstellen sollen. Und Sicherheit ist nicht unbedingt billig. Aus dem Grund meine Frage, wie hoch schätzen Sie den tatsächlichen wirtschaftlichen Erfüllungsaufwand für die Implementierung dieses Gesetzes für die Kommunen ein? Und insbesondere vielleicht auch mal unter der Maßgabe, wie wir mit der jetzigen Gesetzeslage sind und wo wir dann noch hinwollen, wenn wir das Ganze dann noch ausweiten. Haben Sie da einen Blick? Vielleicht können Sie uns da erleuchten. Danke.
Vielen Dank. Eine Frage an die beiden Vertreter der Kommunalen Spitzenverbände. Zunächst Herr Averhoff.
Ja, vielen Dank für die Frage. Genau. Ich hatte es schon ausgeführt, die kommunale Finanzsituation ist sehr schlecht. Das Rekordminus, das wir bisher hatten, war 1992, da waren es 8,6 Milliarden. Und in diesem Jahr haben wir ungefähr 30 Milliarden. Einfach um das mal in ein Größenverhältnis zu setzen. Deswegen war auch mein Plädoyer dafür, diese zusätzlichen Belastungen zum jetzigen Zeitpunkt zumindest nicht für kleinere Betreiber vorzusehen. Eine Schätzung kann ich nicht abgeben, da kann ich jetzt nichts Seriöses sagen, aber der Entwurf adressiert ja bereits zusätzliche Aufwendungen in den kommunalen Haushalten. Das anerkennt er ja bereits und deswegen muss das in irgendeiner Form auch im Haushalt, vielleicht im Bundeshaushalt auch Berücksichtigung finden, um die kommunalen Haushalte an der Stelle zu entlasten. Aber jetzt eine Quantifizierung der Mehraufwendung hat der Gesetzgeber schon nicht drin und können wir auch nicht machen.
Danke. Herr Stufrein.
Ja, danke. Eine Schätzung können wir auch nicht vornehmen. Letztlich hängt das auch von der noch ausstehenden Rechtsverordnung ab, welche Erfüllungsaufwände dann auch die kommunale Ebene treffen werden. Letztlich muss man sich die Abwägungsfrage stellen, was uns die Sicherheit in der gesamtstaatlichen Verwaltung wert ist. Im Bereich der NIS-2-Umsetzung hat man gesagt, gut, die Kommunen lassen wir dann unter den Tisch fallen. Da waren die Gespräche auch im IT-Planungsrat recht schnell vorbei, als das Wort Konnexität gefallen ist. Und aus diesem Kreis müssen wir aber auch endlich ausbrechen, dass wir gemeinsam mit Bund, Ländern und Kommunen hier einen Weg finden, wie wir ja, auf der Ebene vorankommen, um halt diesen ja, letztlich Teufelskreis an einem gewissen Punkt durchbrechen zu können, weil so kommen wir nicht weiter und erzeugen eher Stillstand statt Fortschritt. Und das tut dem Land an der Stelle auf jeden Fall nicht gut. Danke.
Vielen Dank, Herr Stufein. Ja, für die SPD-Fraktion Vornaser.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Wir hätten noch eine Frage, die wir gern stellen würden an Frau Borcherding einerseits und Herrn Professor Dr. Kipke. Es geht immer wieder um einheitliche Begriffsdefinitionen, Beschreibungen, Begriffsbestimmungen, die ja, kritisiert werden. Herr Professor Kipke, Sie hatten es jetzt zum Schluss noch mal angebracht. Könnten Sie da bitte noch mal etwas konkreter werden? Also welche Definitionen und Begriffsbestimmungen aus dem Gesetzentwurf betrifft es konkret? Das könnte uns wahrscheinlich sehr gut helfen, wenn wir jetzt weiter verhandeln. Dankeschön.
Also ich glaube, im Grundsatz ist eigentlich klar, dass einheitliche Begriffe dabei helfen, möglichst wenig Reibungsverluste bei der Implementierung auch der Gesetzgebung zu haben. Wenn wir anfangen, darüber zu diskutieren, ob wir alle dasselbe verstehen oder Menschen sich hinter irgendwelchen Definitionen oder Begriffsbestimmungen verstecken, dann verlieren wir einfach Zeit und ja, und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle die Lust. Ich mache nur mal ein Beispiel. Die Begrifflichkeit kritische Infrastruktur versus kritische Anlage. Das wäre so ein Aspekt, wo wir glauben, dass man in eine einheitliche Begrifflichkeit einsteigen müsste. Da gibt es noch viele andere, die ich jetzt im Detail hier gar nicht spezifizieren will. Aber im Grundsatz, einheitliche Sprache wird sehr helfen, Reibungsverluste zu vermeiden.
Vielen Dank, Herr Kipke.
Ja, also vielen Dank auch für die Frage. Das ist eine sehr gute Frage und ich hatte das ja in meiner Stellungnahme auch an verschiedenen Stellen angegeben. Einerseits natürlich diese Frage mit der kritischen Anlage, da würde ich absolut zustimmen. Und wir haben an verschiedenen Stellen eben auch noch keinen Gleichlauf zwischen DSNIS-2-Richtlinie und der Umsetzung von CER. Des Besonderen hatte ich natürlich auch dieses Thema mit dem Thema der Einrichtung der Bundesverwaltung aufgegriffen, weil da haben wir natürlich eine sehr, sehr kurz gewählte Definition in § 2 Nummer 10 und erfasst wird ja lediglich ein ganz kleiner Ausschnitt der tatsächlichen Bundesverwaltung. Und wir haben ja eben auch schon über die Relevanz der Verwaltung mehrfach gesprochen für die Versorgung der Bevölkerung und der nachgelagerten Infrastrukturen. Und das Problem ist, dass wir haben außerhalb dieser engen Definition bleiben eben sämtliche nachgeordneten Behörden weitestgehend außen vor. Und man kann natürlich jetzt darüber diskutieren, was ist jetzt Bundesverwaltung, was ist nicht Bundesverwaltung. Aber gemeinhin kann man schon sagen, dass Bundesverwaltung letztendlich alle Behörden und Einrichtungen des Bundes sind, die mit dem Vollzug von Bundesaufgaben betraut sind. Und da sind wir natürlich in einem Bereich, dass wir weit über diesen Vorschlag in § 2 Nummer 10 hinausgehen. Und es werden eben die nachgelagerten, einem Ressort nachgeordneten Behörden ausgeblendet. Das haben wir zurzeit definitiv so, also Bundesober- und Bundesmittelbehörden. Da hat Herr Artug eben auch noch mal explizit darauf Bezug genommen. Aber wir haben auch die mittelbare Bundesverwaltung, die überhaupt nicht berücksichtigt wird. Also bundesunmittelbare Körperschaften, Anstaltungen, Stiftungen des öffentlichen Rechts. Und da werden ja gerade auch in vielen Fällen versorgungsrelevante kritische Dienstleistungen erbracht oder eben zentrale Unterstützungsfunktionen für die Funktions Fähigkeit des Bundes wahrgenommen. Da würde ich mich einfach wünschen, dass man zumindest in diesem Bereich, wenn man jetzt schon sagt, wir können nicht eine komplette europarechtsgleiche Definition verwenden, aber zumindest da dann nachzieht und diese erheblichen Vollzugsdefizite dann auch beseitigt. Danke.
Vielen Dank. Herr von Notz, bitte.
Noch eine Frage an Herrn Kipke, ganz nah dran an dem, was Sie eben ausgeführt haben. Sie kritisieren ja auch den Regelschwellenwert des Paragraph 5 und vielleicht können Sie noch mal darlegen, inwiefern das problematisch ist, gerade mit Blick auf die Herleitung und die Einheitlichkeit mit den Vorgaben aus NIS 2.
Danke, Herr Kipke.
Ja, also da würde ich mich auch im Wesentlichen dem anschließen, was meine Vorredner gesagt haben. Also auch da danke für die Frage. Also dieser Schwellenwert von 500.000 zu versorgenden Einwohnern, der ist einfach historisch aus dem ersten IT-Sicherheitsgesetz übernommen. Damals gab es dem vorgelagert, ja, diese sogenannten BSI-Sektor-Studien. Das wurde aber nie wirklich empirisch auf eine bestimmte Art und Weise wirklich gegengeprüft und bildet meiner Meinung nach auch mittlerweile, wo wir eben immer stärker von vernetzter Infrastruktur sprechen, auch nicht die Realität ab. Und das betrifft unter anderem jetzt wieder diesen anlagenbezogenen Begriff, worüber wir eben ja auch schon gesprochen haben, weil eben Kaskadeneffekte im Bereich der kritischen Infrastruktur nicht berücksichtigt werden. Das ist aber auch etwas, was wir jetzt in unserer Forschung einfach stärker aufnehmen werden. Und wir haben eben teilweise auch durch diese Bezugnahme auf diesen abstrakten Schwellenwert das Risiko einer strukturellen Untererfassung. Das heißt, heißt, in Flächenländern können zum Beispiel mehrere Anlagen unterhalb des Schwellenwerts liegen, deren kombinierter Ausfall dann aber sehr, sehr gravierende Folgen hätte. Und wir haben natürlich auch nicht nur bei dem Schwellenwert an sich Probleme, sondern auch bei den Ausnahmeregelungen, da bin ich auch in meiner Stellungnahme drauf eingegangen. Also beispielsweise, wir haben hier Einzelfallfeststellungen des BMI, die können zwar ganz interessant sein, aber am Ende haben wir einen sehr, sehr weitreichenden Ermessensspielraum, wo man sagen kann, das ist eben eine kritische Infrastruktur im Sinne von Kritisdachgesetz oder nicht, ohne dass das wirklich nachvollziehbar wäre. Und wir haben auch eine unzureichende Transparenz, wo wir eben über wissenschaftliche Evidenz sprechen, bei diesen ganzen ergänzenden Kriterien. Also wenn man in den Paragraphen 5 Absatz 2 beispielsweise reinschaut, da heißt es Kriterien wie Dauer und Ausmaß möglicher Auswirkungen, Marktanteil des Betreibers. Das ist an der Stelle ja weitestgehend unpräzise. Und wenn wir eben sagen wollen, wir wollen den Betreiberinnen oder Betreibern da auch hinreichende Rechtssicherheit an die Hand geben, ohne dass sie jetzt umfassende Prüfaufwände etc. hatten, dann müssen wir diese Leitlinien einfach viel, viel näher konkretisieren. Und ansonsten haben wir am Ende vielleicht sogar noch, wenn man das in die Praxis umsetzt, eine sehr, sehr heterogene Behördenumsetzungspraxis. Und das schadet am Ende natürlich am einheitlichen Kritisniveau in Deutschland. Danke.
Aber das BMI scheint an diese Zahl zu glauben. Das ist, ja. Vielleicht kann man das ja mal mitnehmen. Aus einer Anhörung.
Wir hören uns alle gegenseitig zu und jeder nimmt das mit, was er hier für relevant hält. Vielen Dank. Ja, ne, so ist es. So, es bleibt die Fraktion Die Linke. Herr Köstering, haben Sie noch eine Frage? Ja,
Herr Vorsitzender, vielen Dank. Noch zum Abschluss eine Frage an Herrn Attuk. Sowohl in Ihrer Stellungnahme als auch in der des Bundesrates wird moniert, dass einzelne Sektoren in der Liste der kritischen Einrichtungen nicht aufgezählt sind, obwohl sie durchaus für die Aufrechterhaltung von Staat und Gesellschaft relevant, sie also kritisch sind. Welche Sektoren sind da aus Ihrer Sicht unterschätzt?
Ja, Herr Attuk.
Ja, wir haben mindestens natürlich den Sektor Staat und Verwaltung, der erheblich defizitär ist. Dann haben wir noch Medien und Kultur. Die sind ja auch jeweils Bundesländer-Einigungsthema. Auch da haben wir bei NIS II schon irgendwie jahrelang erfolglos diskutiert und gesagt, naja, man könnte ja eine einheitliche Bundesländer-Musterverordnung machen, wo man Staat und Verwaltung, Medien und Kultur auf der Länderebene regelt, alle einigen sich auf ein Verfahren, eine Vorgabe, dann gibt es keine Differenzen und jeder muss an dasselbe ran. Auch da hat jedes Bundesland irgendwie gesagt, naja, das machen wir dann irgendwie anders. Und wenn man in den Einzelgesprächen war, wurde gesagt, hat denn schon ein anderes Bundesland irgendwie sowas oder so? Nicht? Also ja, dann ist gut, dann machen wir auch nichts. Also insofern wartet man da auch irgendwie auf die Erlösung oder aufs Geld, denn ohne Geld wird da nichts umgesetzt. Dann hat das BBK selber schon seit vielen, vielen Jahren, lange bevor Kritis überhaupt irgendwie definiert wurde, schon eine Kritisbegrifflichkeit und benennt da eben auch ganz klar Großforschungseinrichtungen und den Sektor Chemie als wesentliche kritische Infrastruktur, die dann auch ja, Störfälle erheblichen Ausmaßes erbringen kann, Massenanfall von Verletzten verursachen kann etc. Auch diese zwei Sektoren haben wir immer wieder angesprochen und gesagt, ob man das vielleicht in der BSI-Kritisverordnung für die Cybersicherheit adressieren möchte. Im Kritisdachgesetz sind ja erhebliche Mängel an den Definitionen und auch diese beiden finden sich dann natürlich ganz klar wieder. Insofern sind auch das große Mängel, die fehlen. Man könnte natürlich auch überlegen, ob man ein Parlament oder einen Bundestag mit dazu packt, wäre nebenbei auch wegzucybern oder kann sich nicht schützen vor Sturzregen oder sonstigen Vorfällen. Auch da kann man darüber nachdenken, wie handlungsfähig sind wir eigentlich, wenn das nicht mehr funktional ist. Wenn man das verwirklicht im Gedankengang, dann weiß man auch, warum diese Dinge vielleicht doch kritisch für ein funktionales Versorgungsgeschehen einer Demokratie ist. Danke.
Vielen Dank, meine Damen, meine Herren. Für eine vollwertige Fragerunde bleibt die Zeit nicht, reicht die Zeit nicht. Gibt es noch eine Frage, die zwingend noch gestellt werden sollte? Das sehe ich nicht. Dann sind wir mit dieser Anhörung heute am Ende. Ich darf mich nochmals sehr herzlich bei unseren Sachverständigen bedanken für ihre Bereitschaft, dem Deutschen Bundestag hier mit ihrer Expertise zur Verfügung zu stehen. Mir ist das immer wichtig, mich dafür zu bedanken, weil ich weiß, dass der Deutsche Bundestag, was jetzt eine Aufwandsentschädigung anbetrifft, recht knauserig mit seinen Sachverständigen umgeht. Dafür macht man das also nicht. Sie machen das aus Überzeugung. Und deshalb ist es mir auch besonders wichtig, Ihnen allen dafür herzlich zu danken. Ich glaube, es ist deutlich geworden, dass das Thema Thema drängt, dass es eigentlich jeden Tag irgendwie bedeutender wird. Und das nehmen wir als Parlamentarier natürlich mit. Die Sitzung ist geschlossen. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Abend oder eine gute Woche.